der scheiß Bewährungshelfer in Hamburg, an den ich dann übergeben worden bin, der war im Stockwerk unter der Backspin-Redaktion. Das kann man sich nicht ausdenken, dass ich den zweiten Termin mit Dennis Kraus, wo ich gesagt habe, ich komme mal vorbei, mein Bewährungshelfer ist unter euch. Ich meine, was ist denn mit der Realness? Wie real kann man denn ein Intro haben?
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und mein heutiger Gast ist Paul Ripke. Moin Paul.
Hallo.
Was ist Rap für dich, Paul?
Rap-Flamingos, wie war das von Stieber Twins, die Rap-Flamingos. Rap ist für mich, Rap ist erstmal ist das falsche Wort, das ist ja eher Hip-Hop. Also Hip-Hop ist für mich das, was alles klar gemacht hat und was mir beigebracht hat, wie man, dass man auch mal zwischendrin einen Fick auf andere Menschen und Meinungen geben sollte und einfach erstmal kreieren sollte. Und das habe ich alles durch Hip-Hop gelernt. Und ich bin in Heidelberg aufgewachsen. Das ist eine sehr wir sind die Erfinder des deutschen Raps, das muss ich ja schon auch nochmal sagen, alle anderen können nach Hause gehen.
Punkt.
Bei uns ist das entstanden, meine Eltern waren absolut Best Friends von wie heißt der dritte von Advanced Chemistry, nicht Torch und Tony L, sondern der
Linguist.
Und der Linguist war auch ein Freund von meinem Elternbruder. Und ich war mit der kleinen Schwester von Torch zusammen, das war meine zweite Freundin, ein Dreivierteljahr und bin dann immer beim Vater von Hip-Hop. Also für andere Leute war der große Bruder immer eine Bedrohung, für mich war das gleich doppelt, weil wenn ich morgens frühstücken gegangen bin, saß da Torch am Frühstückstisch und hat ein paar Rhymes gespittet und das war schon immer, aber nein, also im Ernst, ich habe viel gelernt und ohne das wäre ich, glaube ich, nicht mal annähernd irgendwo, wo ich heute bin, weil ich das alles durch Hip-Hop gelernt habe und weil ich das alles auch Hip-Hop zu verdanken habe. Also so blöd, wie es klingt, ich habe ganz schön krass davon profitiert, so hinten raus. Und ich glaube, keine Ahnung, was ich jetzt inzwischen heute mache, aber auch da habe ich, das ist eine KIZ-Line, glaube ich, die eigentlich mein Leben zusammenfasst und die ist irgendwie, ich will es nach oben schaffen, um dann die ganze Zeit darüber zu reden, wie ich es nach oben geschafft habe. Oder irgendwie, ich weiß nicht, was die genaue Line ist. Vielleicht gibt es ja einen echten Rap-Fan, der sowas weiß. Ich weiß, das hat mich damals sehr berührt und danach habe ich ja dann mein Leben gelebt, quasi. Lange Antwort. Was ist Rap für dich?
Ja, für mich ist es auf jeden Fall auch Liebe und auch, ich meine, ich bin ja in einer dankbaren Situation, dass ich bis heute mein komplettes Leben damit beschäftigen, also dass ich mich damit beschäftigen darf und dass es voller Lebensinhalt ist. Aber ganz ehrlich, das, was du hier quasi eben abgeliefert hast, ist ja sowas wie eine, also wer soll denn jetzt noch kommen? So, also eigentlich muss ich den Podcast damit beschließen, weil mehr Hip-Hop und Rap geht nicht. Vor allen Dingen liebe ich, dass du an der Stelle auch gleich die klare Definitionsänderung gemacht hast, denn ich treffe hier in dem Format mal auf Menschen, die ein bisschen mit der Musik zu tun haben, aber am wenigsten auf Leute, die komplette Kultur in sich verinnerlicht haben.
Und also ich muss schon, und wenn wir darüber reden, das wird ja wahrscheinlich auch ein oder zwei Themen, wo du drauf kommst. Es ist schon so, dass ich total, also ich war immer unsicher, was ich so machen soll im Leben. Und ich habe BWL studiert und wusste nicht so, wo es hingeht. Und ich habe das von Hip-Hop gelernt, ob das Materia war oder ob das ihr mit der Backspin wart oder was auch immer, dass man nicht alten Sachen folgen sollte und genau das macht, was man, sondern dass man kreieren sollte, dass man einen neuen Weg findet. Und das habe ich heute angewendet. Also heute komme ich aus einem Call raus, wo ich versuche, den Leuten klar zu machen, dass es keinen Sinn macht, sich anzugucken, was vor 3 Jahren irgendjemand gemacht hat, sondern dass man was finden muss, was man selbst ist und was, und das ist das meistgehörte Wort in meinen letzten 10 Jahren in der Werbe-, Marketing-, was auch immer Industrie ist Authentizität. Und es gibt nichts Authentischeres als die Hip-Hop-Bewegung. Das ist Authentizität, die Definition davon, finde ich. Und das habe ich davon gelernt und davon profitiere ich auch immer noch. Und so Typen wie Materia und also ich meine, der hat mich unfassbar, vor Materia war ich eigentlich weg von Hip-Hop und dachte so, das ist jetzt vorbei, das ist jetzt, also so, das passt nicht mehr zu mir und meinem Leben. Und der hat mir aber beigebracht, dass es doch zu mir und meinem Leben passt und viel, viel besser passt. Also ich war fast auf einem falschen Schwung. Ich habe ein Praktikum bei SAP gemacht und wollte so Event-Marketing. Das war so mein okay, dann mache ich das jetzt. Und die ganzen Hip-Hopper können alles opfermäßig und alles scheiße. Und habe dann, ich glaube, ich am Höhepunkt meines Hip-Hop, wo ich nicht so richtig wusste, was da passiert, habe ich mich dann mit Kool Savas gestritten über Rap, genau darüber, also genau über einen Satz. Also der Streit mit Kool Savas ging alles nur um einen einzigen Satz in einem Blog von mir. Ich habe damals Artikel geschrieben und der hatte so, und es war ein Fotoshooting, dem ging es nicht gut, ich habe was fotografiert, alles scheißegal. Und dann habe ich mich ein bisschen ausgelassen darüber und habe in einem Satz geschrieben, und dabei hatte er einen Fahrer von Kopf bis Fuß in Handtuchstoff, in einem Fred Perry oder was auch immer Anzug, der auch aufs falsche Pferd Hip-Hop gesetzt hat. Und dieser Satz hat aber damals das wiedergespiegelt, wie ich das für mich wahrgenommen habe. Das war meine Dings. Ich bin da nicht stolz drauf. Das ist richtig low und ist auch beleidigend für all das, was da passiert ist. Und vor allem dem King Kool Savas, einem der krassesten und realsten und mega geilen Typen, den ich wirklich sehr verehre für das, was er tut und so weiter, das dem mit so einem Nebensatz einfach abzubügeln, ist natürlich völlig respektlos und asozial.
Ist auch irgendwie Hip-Hop übrigens.
Genau. Und da gab's aber, also der hat dann einen Song drüber geschrieben, riskier keine dicke Lippe wie Ripke und so weiter. Und da war auch echt lang sauer und irgendwann haben wir uns aber hier in L.A., als die mit Sido das Album geschrieben haben.
Krass, und mit Sigi so bin ich ja schon. Gedauert.
Ja, okay. voll. Und dann bin ich vorbeigegangen und der hatte auch sein Kumpel, sein Musiktyp, kam, glaube ich, irgendwo aus Mannheim aus der Nähe oder sowas. Mit dem habe ich mich gleich gut verstanden. Und ich bin einfach hin, hab die besucht und hab für die gekocht mittags. Ich habe einfach gesagt, ey, ihr nehmt da eh die ganze Zeit auf und ihr macht da die ganze Zeit, ich komme vorbei, ich bring alles mit, ich mache ein Mittagessen für euch. Und hab dann für Sido, Savas und die vier Leute, die da mit dabei waren, gekocht und gegrillt und so ein Salat und auch gesund gekocht sozusagen. Und Sigi hat dann irgendwann danach zu mir gesagt, ey, und danach war Savas dann so, oh, jetzt kann ich nicht mehr sauer sein auf Ripke. Jetzt kann ich den gar nicht mehr so richtig beschissen. Also, und er war zu Recht sauer, muss man ja wirklich sagen. Aber ja. Kochen hat dann dazu geführt, dass es, glaube ich, ganz okay. Die Geschichte mit Savas geht auch noch viel, viel weiter zurück. Die ist aber dann auch echt großartig. Also größtenteils privat, muss man auch sagen. Und genau das ist ein Fehler, den ich damals gemacht habe. Ich habe Privates öffentlich gemacht. Das sollte man eigentlich nicht machen. Das kriege ich jetzt, glaube ich, ein bisschen besser hin. Du, wo habe ich angefangen? Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop. Und da war ich war voll der Meinung, dass Hip-Hop falsch ist. Und ich war auch, das ist wie so eine Kurve, wie so eine Mathe-Kurve. Es war ja dann, es gab ja schon einen Moment, wo das nicht mehr so richtig cool war, fand ich. Also so für mich zumindest. Ich habe nichts Neues, Freshes mehr gesehen. Ich habe was auch immer. Und dann kam halt so, für mich kamen dann Casper und Martin, die zum ersten Mal eine neue, frische, persönlichere Interpretation. Und ich muss auch sagen, wie alt bist du? Was für ein Jahrgang bist du?
77.
Ich bin 81. Und für mich war quasi, bis Materia waren das immer ältere Leute, die was kreiert haben. Weißt du? Also so ganz genau meine Erlebnisse haben sie halt nicht wiedergespiegelt. Also kann es ja auch gar nicht, wenn Torch ist 10 Jahre älter. Wie soll der was ich erlebt habe. Also weißt du, wie soll für den der erste Song ähnlich oder was auch immer? Und das habe ich dann wieder in Casper und Martin wiedergefunden. Und das, also ich meine, die Materia-Geschichte ist nach wie vor eine, die ich die ich meinen Kindern wahrscheinlich nochmal erzählen werde irgendwo, aber die ich hier auch echt vielen Leuten erzähle, wenn ich hier neue Leute kennenlerne und so weiter, weil die einfach, die stimmt ja so, wie sie ist. Die ist ja wirklich so, dass mein erstes Video und Foto, was ich gemacht habe, da habe ich das Barkeeper-Personal vor die Bühne gestellt, damit ich ein Bild von oben machen konnte, weil da nur 7 Leute waren, die Geld dafür bezahlt haben, dass Materia für sie ein Konzert gibt. Und das letzte Video ist das Ostseestadion, ausverkauft, eine Live-DVD mit 35.000 Leuten in einer Einzelshow, das größte Rap-Konzert in Deutschland, glaube ich, von einem Einzelkünstler. Genau. Und auch da habe ich gefilmt. Da musste ich nur niemandem mehr Geld geben, dass er vor die Bühne geht. Und das aber zu haben, hat mir natürlich für meine komplette Ewigkeit unfassbar viel Vertrauen geschenkt und also so in sich selbst zu glauben und das habe ich schon alles von Martin gelernt. Und Martin ist schon auch immer einer, der hat eine krasse Sicht auf die Dinge und das ist natürlich auch ein bisschen Hip-Hop-mäßig. Und das ist schon auch, also es ist hochinteressant, im Moment ist es interessant, weil ich immer wieder ja nach wie vor Kontakt mit dem habe und ich immer so ein bisschen, ich bin ja schon Sellout einfach und ich bin schon immer Sellout gewesen. Ich war Sellout, als ich mit 17 aufgelegt habe im Blue Fish, da habe ich irgendwie im Schwimmbad Musikclub in Heidelberg, habe ich einen Freitagabends, war ich da der DJ. Da habe ich Sellout-Musik aufgelegt. Damals war Sellout Nelly oder Helikopter oder was auch immer, weißt du? Heute ist es ja ein bisschen, aber die Real-Hip-Hopper fanden mich immer scheiße. Und jetzt bin ich noch viel, viel mehr Sellout. Aber gleichzeitig gibt es so Typen wie Martin, der hat mir letzte Woche gesagt, ey, wenn ich mir angucke, was sonst hier so passiert, bist du am wenigsten Sellout. Du bist wenigstens noch real in deinem Sellout. Du sagst es ja, du bezifferst es und sagst, ja, so ist es halt. Ich will jetzt Geld verdienen, ich will jetzt eine Familie nennen, ich will in Amerika leben, ich will das und das. Alle anderen sind auch Sellout und tun aber so, als wären sie noch real. Und insofern es ist lustig. Es ist interessant auf jeden Fall.
Das ist total faszinierend. Ich merke, wie ich hier in ein Wespennest steche, wenn ich nur halbe Fragen stelle. Und es haben ja allein schon in dem Monolog eben schon sich so viele neue wieder aufgemacht, weil da hast du teilweise auch schon beantwortet. Ich versuche trotzdem nochmal ein bisschen an den Anfang heranzukommen, denn du wirst uns hier noch bestimmt einige große Geschichten erzählen können, die du ja auch alle erlebt hast, weil du ja auch mit deiner Arbeit mitten reingetaucht bist, eben in diese Kultur und sie dich auch immer begleitet hat. Trotzdem, wie du selber sagst, ja aber auch ganz oft vielleicht am Rand stehst oder dass du heute noch mehr aus der Entfernung angucken kannst. Was mich aber brennend interessiert ist, eine Frage, die ich jedem Gast stelle, ist die, wer oder was dich eigentlich damit in Verbindung gebracht hat. Und wenn du jetzt auch noch beantwortest, dass der am Frühstückstisch rappende Torch quasi dein erster Kontakt mit Hip-Hop gewesen ist, ne? Dann können wir zumachen. Ich hoffe, das ist nicht die Antwort. Wer war's? Wer hat dich mit Rap-Musik oder mit Hip-Hop-Kultur in Verbindung gebracht?
Ich glaube wahrscheinlich, also in Heidelberg gab es den Skatepark, wo man sprühen konnte. Also wo was eine offizielle Hall of Fame ist, eine große Graffiti-Kultur. Und mit Graffiti habe ich irgendwann angefangen. Und damit kam dann auch so ein bisschen Rap-Zeug. Und das waren eher so die Stieber-Twins. Die Bakery, also das Studio der Stieber-Twins, das war Luftlinie 180 Meter weg von mir, wo ich gewohnt habe, wo ich aufgewachsen bin. Und dementsprechend waren, aber auch die sind 4 Jahre älter als ich. Also das waren eher so die Coolen, zu denen ich hochgeguckt habe. Und im Sprühen gab es halt so die TPM-Boys, Gons und so weiter und Pore und Rüdi mit IAP, das sind so die ganzen Heidelberger Graffiti-Sprüh-Crews gewesen. Ja, Kane, also nicht Gons Kane, sondern der andere. Also ich glaube, Graffiti war das erste Ding und dann ging es aber relativ schnell. Also Torch hat doch keine Rhymes gespittet, das habe ich ein bisschen erfunden gerade. Aber der saß halt am Frühstückstisch so und natürlich habe ich mir angeguckt, ja klar. Aber Torch ist also, ey, Torch ist ein Motherfucker. Ich finde, nach wie vor ist der einfach, der Realste. Und dementsprechend, also Motherfucker positiv gesehen. Ich finde, Niki Lauda ist, glaube ich, die Nummer 1 in meinem Leben, den ich je kennengelernt habe, an realen, echten, krassen Motherfuckern. Aber Torch kommt da auch irgendwann und der ist schon auch lustig, so wie er so ist und was er so macht. Und das hat auf jeden Fall angefangen und dann habe ich, also ich habe immer aufgelegt, ich war DJ und habe das mehr schlecht als recht gemacht. Also ich glaube so, gab bei uns im Deutsch-Amerikanischen Institut immer Hip-Hop-Partys, weil viele Amerikaner in Heidelberg waren, im Besatzungsgebiet sozusagen. Und deswegen gab es eben eine ausgeprägte Hip-Hop-Kultur auch im Gastbereich und das waren so die ersten DAI-Partys, war so hießen die, Deutsch-Amerikanisches Institut. Da sind wir immer hin und da lief immer Hip-Hop, DJ LAB hieß der. Und das waren so dann die coolen DJs, so wollte ich auch sein. Und dann habe ich auch versucht aufzulegen und das hat auch ganz okay geklappt. Also so meine DJ-Karriere war 4-5 Jahre
wie hieß
war
du nochmal?
Relativ Rick.
Ah ja, genau.
DJ ich habe erst genau. Rock, ich hieß erst, also ich habe Rock gemalt.
Ja.
Und dann hat Little Rock von den Southside Rockers aus Stuttgart einmal auf irgendeiner Jam gesagt, du bist der Typ, der Rock malt, ne? Das machst du jetzt nicht mehr. Und ich so, ja, aber ich kann, nee, das machst du jetzt nicht mehr. Und dann, ich bin wirklich nicht besonders talentiert, aber ich konnte diese Buchstaben halt, ich habe das mir antrainiert. Mhm. Und deswegen dachte ich dann, gut, dann mache ich aus dem O ein I. Da muss ich nicht so viel Neues lernen. darüber, dass Rick jetzt nicht der coolste Hip-Hop-DJ-Name ist, das habe ich erst Jahre später gecheckt.
Ja, genau, aber es ist im Zweifel okay. Ich glaube, ganz ehrlich, so wie du es beschreibst, wenn man mir zuhört, dann ist ja in so einer Stadt wie Heidelberg, du hast ja gar keine Chance, um Hip-Hop drumherum zu kommen. Ne? Also
keine Chance, ja.
Ich,
also da gibt es auch keine andere, also es gibt ein paar technomäßige Kulturen, aber grundlegend ist es natürlich absolut Hip-Hop, erst recht in dem Alter, also wenn du so, keine Ahnung, 81 geboren, da gibt es niemanden, der nicht mit Hip-Hop groß geworden ist, muss man sagen.
Ja, hast du es auch schnell als Kultur wahrgenommen oder als Spielplatz der Großen? Also hast du schnell kapiert, was das eigentlich für eine Welt ist, in die du da eintauchst? Ich meine, wo als sonst als in Heidelberg wäre das, glaube ich, möglich, wie so ein riesengroßer Spielplatz?
Ja, schon. Also, und du darfst ja nicht vergessen, es war auch schon, da waren ja auch so Marken wie Illmatic oder Mucho. Ich habe bei Mucho, erinnerst du noch Mucho? Mucho hat Abu gemacht. Abu war ein Breaker, fuck, wie hieß die Crew? Weiß ich nicht mehr, aber die waren gar nicht so klein. Die waren sehr erfolgreich. Battle of the Year, glaube ich, mal gewonnen und so weiter. Und Liquid Wizards. Gibt's die? Weiß ich nicht, egal. Also Breaker-Namen in Deutschland kann man ja wahrscheinlich auch.
Ja.
Muss nur einfach Liquid und dann auf der anderen Seite irgendwas anderes hinschreiben. Und dann auf jeden Fall hat der diese Klamottenmarke Mucho gemacht. Und der hatte auch einen Laden, einen Dosenladen. Also der war so, der hat im, und ich meine, das ist so real, da kannst du erzählen, was du willst. Dessen Vater war ein Gemüseverkäufer und hinten in dem Laden hat er dem den hinteren Raum gegeben und da hat er Dosen verkauft. Das heißt, man ist da durchgegangen und hat immer mit dem Vater, der Vater war ultra nett und saucool, hat auch immer ein paar Äpfel gekauft, bevor man sich Montana Fatcap gekauft und eine Chrom. Weißt du, also so, das war so geil raus, dass es und diese ganze Industrie hat ja auch schon auch früh angefangen und Mucho habe ich wirklich eine große Rolle auch gespielt. Also so, ich habe angefangen zu fotografieren für die, aber habe dann eine Abteilung gemacht, Mucho Tapes, das waren Mixtapes, also DJ Mixtapes, habe auch schon früh, und da muss man schon auch sagen, Inflammable und Illmatic und die ganzen Rüdis und die ganzen Panzinis dieser Welt, die waren ja die ersten, die überhaupt irgendwas Betriebswirtschaftliches im Hip-Hop-Umfeld gemacht haben, was ernstzunehmend ist, finde ich. Also MC vielleicht noch, aber dann kommen schon die alle. Und die sitzen auch alle in Heidelberg. Das waren alles Leute, die ja auf einmal davon leben konnten und die das auch ernsthaft betrieben haben. Und mit Mucho, die ganzen Tape-Sachen, ich habe richtig ernstzunehmend, also in der Auflage von immerhin 1000 Stück oder sowas, Mixtapes produziert und verkauft als Mucho-Tapes. Das habe ich gemacht und habe dann, und das bis heute bin ich da sehr stolz drauf, ich war der Erste und auch dann leider der Letzte, der auf Tape Kings Deutschland Mixtape veröffentlicht hat.
Krass.
So glaube ich zumindest, dass die Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob die noch stimmt, aber Tape Kings Deutschland hat irgendwann irgendwer in Hannover geholt und da haben wir dann mal auch ein Tape veröffentlicht sozusagen. Sowas fand ich aber immer geil und war immer, also mit Mucho hatte ich wirklich richtig krass viel zu tun so und die sind natürlich auch, also das heißt natürlich, die sind dann leider sehr hochkant pleite gegangen, weil vielleicht nicht alles perfekt geplant war. Aber die waren schon alle auf dieser Bread and Butter am Anfang, auf den Messen und so. Das war schon alles immer ein Aufschlag und es war schon crazy, was Illmatic da gebaut hat zum Beispiel. Und die hatten ja auch so ein paar Lizenzen, ich glaube FUBU oder Fred Perry oder was auch immer, irgendwie große amerikanische Marken, die dann quasi lizenziert wurden in Deutschland und wo die Ware abgenommen haben. Und das war schon immer, es hat mich immer sehr beeindruckt. Und es war was ernst zu nehmen. Das war halt nicht nur Scheiß. Und das war schon auch, nee, das war schon immer gut. Und dann, also ich meine, ich habe in Heidelberg gewohnt und habe da Zivi gemacht und habe dann angefangen, habe einen Studienplatz per Losverfahren in Hamburg bekommen und habe beides gemacht, was zwar illegal ist, also du darfst nicht gleichzeitig Zivi machen und studieren, aber wer prüft es schon nach, ist auch so, also niemand hat es je nachgeprüft. Und deswegen bin ich immer Sonntagabends.
Ist jetzt auch durch, ne?
Ja, jetzt ist es dann auch fertig. Sonntagabends um 19:17 Uhr bin ich immer mit dem ICE von Heidelberg nach Hamburg gefahren, habe da mit einem Freund gepennt, habe Montag, Dienstag, Mittwoch dort studiert, bin Mittwochabends zurück und habe dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Schichtdienst als Zivi gemacht.
Ey, aber
und
ganz
in diesem
ehrlich,
Zug,
bevor du in den Zug kommst, weil ich weiß ja, was jetzt kommt. Ich finde, an dem ganzen Ding, da steckt unheimlich viel Hip-Hop drin. Weil das ist, ey, ihr wollt das nicht, dass ich das mache. Ich finde einen Weg, um es hinzukriegen. Ihr traut mir das nicht zu, ich mach das einfach. Das ist irgendwie eine Faszination, die ich auch in allem anderen höre, was du da machst, genau wie mit den Tapes. Dass irgendwie Hip-Hop mehr ist als einfach nur cool abhängen, ein bisschen Elemente, ein bisschen sprühen, sondern dass da ja wirklich eine Philosophie hintersteckt, die du voll schon im Prinzip von ersten Tagen quasi voll in dir aufgesogen hast.
Ich versuch's. Also natürlich ist Hip-Hop ist ja auch wenn jemand dir sagt, es geht nicht, zu sagen, doch, geht. Also ja, und das, genau. Das habe ich gestern gehabt, also wieder. Weil jeden Tag sagen 500 Leute, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und das stimmt natürlich nicht. Und das hat mir Hip-Hop gezeigt zum ersten Mal, dass es doch auf einmal einen Weg gibt. Also ich meine, ja, dass in One Night in Rio steckt unfassbar viel.
Ja, 100%.
Also dementsprechend ist genau das. Das ist Regeln brechen. Das ist eben nicht nach altem Anti-Establishment teilweise und all sowas ist da schon wichtig. Aber ja. Aber ich will den Zug erzählen, weil das ist die Verbindung zu Backspin.
Genau, ich wollte.
Und damit einmal, du kennst die Geschichte, aber.
Es gibt einen Grund, warum wir uns irgendwann kennengelernt haben. Und der ist irgendwann im Zug zwischen Heidelberg und Hamburg passiert.
Genau. Ich saß immer im Wagen 2, war alles nicht so reserviert. Wagen 1 war der Raucher. Und deswegen ab Wagen 2 war der unreservierte Dings. Und habe mich da hingesetzt und dann saß mir jemand gegenüber. Und dann habe ich angefangen, mit dem mich zu unterhalten, weil ich schon immer sehr kommunikativ war. Also ich habe schon immer Leute zugeschwallt im Zug. Heute verdiene ich damit mein Geld in einem Podcast, aber ich du merkst ja gerade, 20 Minuten nehmen wir jetzt auf. Ich glaube, mein Redeanteil ist 18 Minuten 45.
Ja, genau.
Ich rede sehr viel, was ein Problem
ist
sehr, sehr oft
Folge
ist.
Heute.
Ja, sorry.
Ich liebe es.
Aber schon damals genauso saß ich da und habe einfach irgendwie einen zugeschwallt. Und dieser Typ war und ist Dennis Kraus und der war damals Chefredakteur, ein Schreiber von der Backspin. Und ich habe den kennengelernt und habe auch erst nach 4 Stunden haben wir darüber geredet, dass er das schreibt und dann dass er da arbeitet und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass ich auch Fotos, also ich habe schon immer Fotos angefangen zu machen, ich habe schon immer, mein Vater hat viel Fotografie gemacht, so, das war sein Hobby, deswegen habe ich schon immer beim Skaten, alle Mixtape-Cover zum Beispiel habe ich immer fotografiert, alle Fotos, die ich damals machen musste und habe dann so halt ein bisschen getan, als ob ich Fotograf bin und habe dann gesagt, ja, wenn ihr mal was braucht. Und das brauchte er dann. Ich glaube, es war DJ Tomek war das erste Ding. Das war wirklich mein erster Job, war die Backspin. Und da, das ist jetzt auch, also war ein bescheuertes Shooting und ich habe eine Digitalkamera damals mir neu gekauft. Die war so neu und die konnte man an den Fernseher anschließen. Also ich glaube, wir reden von 2001 oder 2002 oder so. Dann sind wir zu DJ Tomek gefahren und haben dort... Ich war ganz stolz, ich habe Fotos von ihm gemacht während dem Interview und danach und war ganz stolz, dass ich es an den Fernseher anschließen kann und ihm zeigen kann. Was mir nicht ganz klar war, ist, wie scheiße er diese Fotos findet. Und deswegen, also die Präsentation war total geil, die Fotos waren aber wirklich richtig scheiße. Und da hat er dann sofort gesagt, hä, das sieht ja total scheiße aus, das will ich nicht, dass das so ist. Und hat dann gesagt, lass uns doch aufs Dach gehen, ich habe da einen geilen Spot. Und deswegen sind die Fotos gut geworden, deswegen kam es dann aufs Cover. Das sah tatsächlich dann geil aus. Aber ich habe Horror fotografiert damals. Also bis heute bin ich kein besonders talentierter Fotograf. Aber nichtsdestotrotz war damals es noch sehr viel schlechter. Und ich glaube, das war eben auch was Hip-Hop mir zumindest beigebracht hat, dass nicht immer die Qualität relevant ist, sondern dass man sich da auch durchschwurbeln kann. Und das war, also, ey, die echte Geschichte ist auch, dass ich auf Bewährung war, weil ich mit Drogen gedealt, also mit Haschisch gedealt habe in Heidelberg und da habe ich halt 2 Jahre Bewährung für bekommen. Und der scheiß Bewährungshelfer in Hamburg, an den ich dann übergeben worden bin, der war im Stockwerk unter der Backspin-Redaktion. Das kann man sich nicht ausdenken, dass ich den zweiten Termin mit Dennis Kraus, wo ich gesagt habe, ich komme mal vorbei, mein Bewährungshelfer ist unter euch. Ich meine, was ist denn mit der Realness? Wie real kann man denn ein Intro haben, als dass man sagt, ich komme dann hoch zu euch, Bodo und Frank. Und da saßen dann Bodo und Frank, die sind auch lustig, die finde ich. Und also ich meine, die haben ja abgefahrene, geile Sachen damals gemacht.
Die alten Inhaber sind das, muss man kurz sagen.
Genau. Die das gegründet haben. Und genau. Dann wurde da, und dann saß da Gizmo, der Grafiker, und hat über Mika mit den Fotos, und ich wollte immer irgendwann auch nur ein Foto machen, was so gut ist wie Mikas Fotos. Also Mika zum Beispiel war wirklich schon immer 10-mal besser als ich in dem, was er tut, nämlich fotografieren. Und aber ja, das habe auch viel Glück gehabt mit Hip-Hop, das da kann man sich schon auch durchschlängeln, weißt du? Also wenn die Leute einen mögen und wenn man naja, also deine Karriere ist kleiner Scherz, stimmt nicht, Nico.
Ja, genau. Ein einfaches Durchmogeln seit Tag 1. Das verbindet uns beide auch sehr. Denn ich bin aber dabei die ganze Zeit immer in dem Kosmos weitestgehend drin geblieben. Was ich bei dir ganz interessant und faszinierend finde, dass du ja immer wieder quasi also es ist ja wie so ein ICE, der die ganze Zeit durch dein Leben fährt und du aber immer mal kurz raussteigst, andere Sachen machst, dann wieder ein bisschen mitmachst, auch dann ganz oft an ganz vielen entscheidenden Situationen vorne mit dabei bist. Das ist immer dieses Glück, was du auch selber von dir ja schon oft auch beschrieben hast, dass da sicherlich mit einspielt. Aber vor allem fällt mir immer auf, dass du eigentlich bei so vielen Punkten viel mehr hättest im Rap-Business bleiben können und fast auch müssen, hast es aber nie gemacht. Warum?
Ja, aber es ist schon auch richtig viel, richtig wack im Rap-Business, muss man sagen. Also es sind schon auch richtige Opfer. Ganz viel unterwegs an Menschen. Und es sind ganz viele Leute, die bremsen teilweise und mir wird sehr schnell langweilig, wenn ich nicht wirklich Neues, also ich bin, glaube ich, ganz okay, wenn ich neue Sachen machen will, aber in der Wiederholung, wo es wirklich auf die Qualität drauf ankommt, da bin ich ganz, ganz schlecht. Und wenn das dann meine schlechte Qualität auf vielleicht auch ein bisschen, ich bin schon auch nicht einfach als Typ so und Leute sind dann schnell genervt und da merkte ich dann schon, dass ich lieber woanders hingehe, wo ich einen Wechsel habe. Also ich brauche Wechsel, ich für mich ist das wichtig, mich neu zu motivieren. Für mich, ich bin relativ ehrgeizig, also ich wollte ein Backspin-Cover unbedingt haben, ich wollte einen Plattencover unbedingt haben. Für mich ist es aktuell nichts egaler, als ob ich das nächste Materia-Cover fotografiere oder nicht. Weißt du, also so, das ist erledigt und dadurch werde ich schlecht. Deswegen muss ich da dann auch immer wieder weggehen. Aber also, ja, natürlich ist also, das ich fand das Bild eines Friedemann Karik hat das irgendwann mal, der hat gesagt, das ist das Ripkesche Perpetuum mobile. Also, es ist ja schon, dass irgendwo, also man berührt irgendwo was und dann irgendwo anders kommt dann was raus. Das ist schon was sich immer wieder bewahrheitet hat in meinem Leben. Also so die ganze Fußballernummer war total geil, weil Martin war auf einem FIFA-Spiel und das hat jedes Fußballergespräch fing an mit Materia und deswegen nicht über Fußball und die wollen eben nicht drüber reden, ob jetzt die Abseitsentscheidung letztes Wochenende cool war und jeder andere sagt es aber. Weißt du, jeder andere führt ja mit Fußballern ein Gespräch über, ich habe das Spiel gesehen, geiles Tor oder was auch immer, was die einfach nicht interessiert. Also was sie aber vielleicht schon interessiert ist, ich bin übrigens der Typ von Materia, wir haben das und das, weil auf einmal sie was hören, was sie noch nicht gehört haben und das hat mir da total geholfen. Hip-Hop hat meine ganze Fußballer-Fotokarriere klar gemacht, komplett. Und dementsprechend, und gleichzeitig hat aber die Fußballerkarriere wieder was dann Hip-Hop mit. Also, keine Ahnung. Und die Liste an Leuten, mit denen ich Sachen versucht habe und die komplett schiefgegangen, also Shindy zum Beispiel, also ich bin die-hard Shindy-Fan. Ich finde Shindy den krassesten. Ja? Mhm. Und und den habe ich zur Formel 1 eingeladen und dann habe ich ihn da betreut und dann haben wir da ein Video gedreht zu einem Song. Und es ist einfach scheiße geworden. Also ich habe einfach wirklich ein scheiß Video gemacht. Er ist ein herzzerreißender, sehr, sehr netter Mensch und so. Und wir haben uns jetzt gerade auch vor ein paar Wochen wieder Sprachnachrichten hin und her geschickt und so weiter, wo ich das auch nochmal so formuliert habe und er gesagt habe, nein, das war gar nicht so, dass du das warst, sondern es war eher ich. Ich war zufrieden mit. Also der ist ja ganz, ist wirklich, wirklich ein krass beeindruckender, geiler Typ. Und aber trotzdem habe ich da nicht performt. Das hat einfach nicht gepasst. Und das darf man auch immer nicht vergessen. Von 100 Sachen haben auch 90 wirklich, also ich habe auch wirklich unfassbar viel schlechte Fotos in der Backspin gemacht. Und ich habe ganz schlechte Videos gemacht. Und ich habe ganz viel Schrott gemacht. Nur das ist halt egal. Ich hatte in dem Timing, war das total wurscht, solange der 10. Schuss okay ist oder vielleicht gut ist oder was Besonderes. Also natürlich, ich würde jetzt nach wie vor, also ich als selbstverliebter Vollidiot, kann dir schon sagen, dass ich stolz bin auf das, was ich mit Materia gemacht habe. Das, was wir dort entstehen lassen haben, führt zum Glück in die Zukunft 1, ist mit Sicherheit bis heute das Beste, was ich je gemacht habe. Also so zumindest im Output und in der Neuerung und in der, wie wir Leute berührt haben, gar nicht Klicks oder was auch immer, sondern einfach, wo Leute, die mir wichtig sind, mir wirklich gesagt haben, Alter, das war wirklich sehr, sehr gut so. Und wo das auch so war, dass ich das gut fand. Also, und das war ja auch, also es war auch nicht easy, ne? Also so, das war auch ein Sony-Label-Deal und das waren auch, da gab es 90.000 Euro für die gesamte Medienerstellung, wo wir gesagt haben, ja, und davon nehmen wir jetzt 70.000 und fliegen erstmal 8 Wochen um die Welt übrigens. Und da haben die Sony-Leute gesagt, sag mal, seid ihr bescheuert? Auf keinen Fall zahlen wir euch. Das war so immer. Also, und auch selbst die Manager und niemand durfte da, wir haben auch niemandem was gezeigt. Es hat niemand, nur Monk. Monk ist der Produzenten, das Mastermind auch ein bisschen, da Peter Fox und so weiter. Sehr beeindruckender Typ. Das ist der einzige Mensch, der je irgendwas gesehen hat als Zwischenstand sozusagen. Alle anderen haben nie irgendwas gesehen bis zum Ergebnis. Die waren sich sicher, dass es der größte Schrott des Jahrhunderts wird. Am Ende ist aber halt was rausgekommen, was zumindest zwei Leute, so wie sie es wirklich wollten, gemacht haben. Und zwar Martin und ich. Und das ist das spitzeste Produkt, was ich eigentlich gemacht habe bis dahin. Und das ist dann vielleicht auch für mich zumindest mehr wert, als wenn es, und das ist halt was natürlich in dem Bereich, in dem ich arbeite, in dem du ja auch arbeitest, je mehr Leute mitreden, desto schlechter wird das Produkt am Ende, weil die Meinungen sind zwar berechtigt und ist auch richtig, nur du verlierst halt, du kannst nicht alle Parameter treffen, egal was du tust, sondern du kannst nur ein bisschen gewinnen und das ist das, was ich meine, du kannst nur, der 10. Schuss kann so sein, dass es was Gutes ist und dass du dann jemanden berührst damit, mit dem, was du tust und mit dem, was da ist. Und dann sind die Neuen davor auch wirklich egal. Und das hat mir Backspin und Fotografieren, die ganzen Schrottsachen, die ich gemacht habe, sind total egal. Es interessiert überhaupt gar niemanden. Es gibt vielleicht ein paar Fotografen, die sagen, das ist aber wieder scheiße. Das ist mir aber total scheißegal, was irgendwelche Fotodullis tun. Dementsprechend ist wenn du irgendwann mal anfängst, ist das Gegenteil von Golfspielen. Im Golfspielen ist ja relevant, wie gut ist dein schlechtester Schlag.
Ja.
Im Hip-Hop ist eher relevant, wie gut ist dein bester Schlag.
Ja, und, schön gesehen.
Und dementsprechend ist, und das hat mir sehr viel geholfen, und das tue ich bis heute so, also so, dass ich auch die 80-20-Regel oder weil du vorhin von Glück gesprochen hast, ich zitiere das, ich hatte unfassbar viel Glück. Ich hatte echt krass viel Glück in meinem Leben, aber vor allem hatte ich Glück dabei, was das Timing angeht. Und das vergisst man immer, dass es nicht Glück von Menschen, die mir, natürlich haben mir Menschen geholfen und alles. Und man denkt dann so, ja, da fällt es so einem auf, dass das, wo das am allerrelevantesten ist, ist bei Timing, dass man da Glück hat. Und da gibt's dann schon ja auch den Spruch, Luck is when opportunity meets preparation. Mhm. Also, dass man eine Möglichkeit hat und dann halt auch vorbereitet ist und dann auch delivern kann. Ey, also keine Ahnung, die Geschichten gibt's. Ich habe mich sehr gefreut, als die SZ mal so ein Porträt über mich gemacht hat. Da haben die Campino angerufen und haben den gefragt, was ist denn mit Paul so? Wie nimmst du den wahr? Und dann hat er gesagt, naja, die Toten Hosen spielen seit 30 Jahren Konzerte und alles, was auch immer. Aber dann war der in Argentinien dabei und dann hat er irgendwie gesagt, soll ich ein paar Fotos machen? Und dann waren wir so, oh ja, nicht so wirklich und bla, und so ein Kumpel von Martin. Aber ja, komm, machen wir mal. Und dann das nächste, was er sieht, bin ich oberkörperfrei in der Mitte von argentinischen Hooligans aus dem Publikum, wo ich durch die Gegend geschubst werde und im Moshpit mitmache. Und am nächsten Tag zeige ich denen Fotos, die sie so noch nie gesehen haben von sich, vibe-mäßig. Mhm. Und das ist natürlich was, da kann man natürlich sagen, das ist Glück, dass Martin mich zu den Toten Hosen bringt und ich da so ein Intro habe, dass ich überhaupt Backstage bin, das was auch immer. Aber ich habe halt auch ein bisschen delivered, indem ich mich da reinschmeiß und nicht nur auf der Bühne das Foto, was jeder macht, mache, sondern halt im Moshpit mittendrin stehe, weißt du, und irgend so einen Wahnsinn mache. Und das sagt Martin schon auch sehr, sehr oft, dass ich halt einfach nicht ganz dicht bin, was Medienerstellung angeht und so weiter. Und das schon immer mich ausgezeichnet hat, dass ich halt einfach einen Scheiß drauf gebe. Ich meine, ich bin vom Auto geflogen in Hawaii, während wir ein Video gedreht haben zu Bruce Wayne, mhm, und war bewusstlos und wusste eine Stunde lang nicht, wer ich bin und so weiter. Weißt du? Also das ich bin schon auch an Grenzen gegangen und das, ja, musst du aber auch gehen, damit du da dann wenigstens deliverst. Lange Rede, wieder.
Alles gut. Das
wird sich wiederholen.
Nee, wunderbar.
Das ist aber schon so, dass das Hip-Hop mir das beigebracht hat und ich das bis heute auch mache, dass ich halt Neues machen wollen würde. Und ich weiß gar nicht, also es ist gar keine negative Entscheidung, sondern es war eine positive woanders. Und das habe ich auch schon immer gemacht, dass wenn mich was gelangweilt hat und wenn ich das Gefühl habe, es macht nicht mehr so richtig viel Sinn, was dazu beizutragen, dann bin ich da weggegangen. Also das habe ich letztes Jahr mit der Formel 1 gemacht, das habe ich mit anderen Sachen, wo ich wirklich aktiv gesagt habe, ich gehe hier weg, was mein ganzes Umfeld gesagt hat, bist du bescheuert, das ist der beste, also auch da zitiere ich kurz Niki Lauda, da bin ich sehr stolz drauf, auch das ist selbstverliebt, egoistischer Wahnsinn, aber Niki Lauda hat mich immer vorgestellt, hey, this is Paul, the worst dressed and best paid photographer in Formula One History. Und da war ich sehr stolz drauf, weil ich auch immer so schlumpfmäßig durch die Gegend gelaufen bin und, okay, und ich einfach Niki Lauda den krassesten fand. Also es war wirklich ein sehr gut bezahlter, toller Job, den ich, und da bin ich aber weggegangen, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, dazu was beitragen zu können, dass es denen was hilft. Und ähnliches bei Materia. Also auch bei Materia bin ich ja schon auch aktiv weggegangen, als er einfach auch andere Ideen hatte. Also der fand dann Stranger Things mega geil. Ich fand Stranger Things immer komplett behindert und fand nichts cool daran. Ich fand auch noch nie Star Wars gut und habe E.T. nicht geil gefunden. Ich kann aber respektieren, dass er das geil findet. Und deswegen soll er dann halt einen Kinofilm mit Spectre machen, der Antimateria heißt. Damit kann ich aber nichts zu beitragen, weil ich was anderes fühle, weißt du? Also weil ich eine andere, genau. Und deswegen bin ich da weggegangen. Deswegen habe ich da nicht Co-Regie gemacht oder habe dann noch was auch immer gemacht, sondern war dann nur als schlechter Schauspieler Teil des Ganzen. Und alles ist, also
ich steig
am
ein.
Ende ist es auch wichtig, dahin zu gehen. Ja.
Ich steig kurz ein, weil wieder habe ich eine Liste von gefühlten 10 Fragen gerade um mich rum. Ich fasse aber ein kleines bisschen was zusammen, weil der Ursprung ist ja immer noch die Situation, dass ich mir immer die Frage gestellt habe bei dir, warum du nicht einfach quasi versucht hast, ein Label zu machen, warum du selber Rapper, warum du nicht versucht hast, großer DJ zu werden oder was auch immer, sondern quasi auch mit Fotografie ja einen Job gewählt hast, der dich viel vielseitiger aufstellt, was dann am Ende logisch ist, wenn man dich kennt, weil das natürlich automatisch ein Door-Opener für so viele Sachen ist, was es total faszinierend macht. Also wo du dann noch damit hinkommst, denn, jetzt mache ich kurz ein bisschen längere Rede, kleine Klammer auf, ich weiß gar nicht, ob ich dir das irgendwann mal persönlich gesagt habe, aber ich mache es jetzt an diesem Rahmen, nachdem du dich einmal kurz über mich lustig gemacht hast, kriegst du jetzt von mir eine Lobhudelei. Denn, weißt du, ich bin mein ganzes Leben mit Fotobüchern zu Fußball-Weltmeisterschaften aufgewachsen. Ich habe als kleines Kind von meinen Eltern das erste Mal irgendwann 1980 gekriegt und habe es immer gern mir angeguckt. Aber mal abgesehen davon, dass ich ja dann auch 2-3 Weltmeisterschaften miterlebt habe, 2 Weltmeisterschaften, also Weltmeistertitel miterlebt habe. Ich habe noch nie so viel Emotion verspürt wie beim Öffnen des Buches, das du zum WM-Titel 2014 gemacht hast, weil genau das in den Bildern ausgedrückt wurde, was vorher auch noch nie so jemand ausgedrückt hat. Und das ist, also es war, wenn ich mich immer dran erinnern, weil ich immer Gänsehaut kriege, wenn ich das aufmache, weil es halt einfach so nah ist. Und das ist für mich Hip-Hop. Und das ist etwas, was ich
100%,
was ich heute damit verbinde. Und eine Frage, die ich auch immer dann wieder Gästen stelle, die du wahrscheinlich jetzt aber auch gleich hervorragend beantworten kannst. Du weißt es ja auch, es gibt Menschen, die hören mal ein bisschen Rapmusik oder sind auch ein bisschen dabei und dann hören sie irgendwann auf, weil sie den Weg vielleicht woanders hingehen. Deiner ist ja immer rein, raus, rein, raus, rein, raus. Musstest du dich irgendwann mal schämen oder rechtfertigen dafür, dass du Hip-Hop bist?
Ja, bei Nico Rosberg. Der fand... Also in Nico Rosbergs Leben war Hip-Hop sowas, also als ich eine Viva Con Aqua Kappe gemacht habe, die halt so Snapback-mäßig war, weil ich Nico so ein bisschen zu Viva Con Aqua geholt habe und wir das da supportet haben und dann haben wir Geld gesammelt und so weiter. Und das fand er gut und der ist ja sehr, sehr schlau und belesen und hat sich eingelesen, hat dann gesagt, er findet Viva Con Aqua geil und will die unterstützen. Und dann habe ich diese Kappe gemacht und dann hatten wir diese Kappe ja auch immer an, was schon, Kappen sind schon auch ein Thema in der Formel 1. Aber als dann, glaube ich, irgendeiner seiner Monaco-Freunde mal gesagt hat, du siehst aus wie aus Barmbek, wie ein Straßengangster aus Barmbek, dann war es vorbei. Also in der Welt, ich meine, aber woher, der ist in Monaco aufgewachsen, wie soll er, also weißt du, die finden natürlich Hip-Hop nicht cool und so weiter. Und da musste ich, damit war auch die Kappe dann vorbei. Also ich durfte dann die Kappe noch anziehen, aber er hat sie, glaube ich, nie wieder angezogen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er fand sie dann nicht mehr cool, weil es für ihn Hip-Hop war. Und das wollte er nicht. Er fand Viva Con Aqua cool, aber er fand Hip-Hop, glaube ich, nie cool. Und der hat auch, also wir haben jetzt nicht viel SSIO gepumpt auf dem Weg zur Strecke.
Aber das Gefühl, dass
Louis ist wiederum Hip-Hop. Also genau. Da kam ich wieder zurück. Da haben wir eine krasse Verbindung gehabt und haben schon immer geile Songs uns hin und bla und dies und das und der ist krass Hip-Hop und der nimmt ja auch super viel auf und Swiss Beats und bla und also da habe ich ein paar Sachen gesehen. Ich war bei Tidal-Veranstaltungen, ich habe Jay-Z gesagt, bla. Also die ganze Hip-Hop-Komponente von ihm ist ja völlig wahnsinnig und so und wen du da dann kennenlernst, weil jeder ja ein Interesse daran hat, den Hip-Hop-Formel-1-Fahrer irgendwie zu kennen. Also weißt du, so das ist schon crazy gewesen auch. Also so und am Ende ist es ja schon auch so, dass ich mit Nico ganz gut klarkam. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der gesagt hat, geh raus und du bist mir zu Hip-Hop, sondern das sind die Kappe, whatever. Und geschämt habe ich mich da auch nicht. Also so, das war ja schon immer klar, dass ich halt ein Schlumpf bin. Also ich meine, ich laufe ja so rum, wie ich rumlaufe, und es ist schon allen klar, dass ich irgendwas mit Hip-Hop zu tun habe, wenn man mich nach 2 Sekunden sieht.
Aber hat sich ja auch irgendwann mal eine Tür geschlossen?
Ja, bestimmt bei Fußballern garantiert. Also ich glaube, der DFB fand das auch alles nicht so cool mit diesem ganzen Rap-Zeug und so weiter. Und ich glaube generell, je größer die Firma ist, je, ich glaube, gerade gab es so, also zum Beispiel gab es, habe ich mit Disney für Disney Plus so ein paar Aktivierungen, bla bla bla, so ist es ja im Jahr 2020, fragen die dann verschiedene Leute an und dann wird da irgendwas entwickelt und dann gab es ein tolles Format, dass ich Star Wars lerne, weil die eine Star Wars Serie haben und was auch immer, und irgendwann habe ich aber eine Fotostrecke über eine Waffenmesse hier gemacht. Ich bin einfach auf eine Waffenmesse gegangen, habe da ein paar Fotos gemacht, weil ich das als Fotograf interessant finde, dass sowas passiert, weißt du, also so, das ist eine Welt, die habe ich noch nie gesehen. Ich war noch nie auf einer Waffenmesse und die Menschen, die da sind, sind auch crazy, und danach haben die dann irgendwie gesagt, so, ah ja, das fanden wir nicht so gut. Und dann habe ich mir mal erlaubt zu sagen, ich glaube, dann findet ihr ein paar andere Sachen nicht so gut. Habt ihr mal Masimoto euch angeguckt? Habt ihr mal, also weißt du, ich bin ein bekennender Kiffer, der Hip-Hop gut findet, und ja, ich finde auch Bushido ziemlich cool teilweise, und ob jetzt, also die Musik von Bushido, und ich glaube, da kommen wir mit der Familienmarke Disney auch schnell, und dann war das Projekt auch vorbei. Also da wurde, die haben sich nie wieder gemeldet. Insofern, also es gibt natürlich 10.000 Türen, die offen sind. Eins meiner absolut größten Features ist, dass ich das immer sofort vergesse. Also so, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich vergesse alle Niederlagen so schnell, weil ich beschäftige, also warum auch immer, ich mache einfach irgendwas Neues, und das ist total geil. Also ja, aber also die Liste der Leute, mit denen es nicht geklappt hat, ist erheblich größer als die Liste der Leute, mit denen irgendwas geklappt hat, oder Firmen und Branchen. Und natürlich hat garantiert auch Hip-Hop da eine, also ich meine, wir sehen schon, allein visuell sehen wir komplett bescheuert aus. Muss man ja schon sagen, aber es ist halt, also weißt du, so in der Welt der Monaco maßgeschneiderten Hemden, da die verstehen auch nicht, was ein Essentials Fear of God Hoodie ist. Aber, und da bin ich durchaus stolz, es gibt inzwischen 3 Formel 1 Fahrer, die eine komplette Paris Edition, das hat sich irgendwie rumgesprochen, ich weiß nicht warum, aber ich weiß von 3, also von einem Manager und von, also einem Teambesitzer und 2 Fahrern, dass in dem Privatjet ist vorne sind Jogging-Sets von Paris, und die geben ihren Gästen für den Flug, ziehen die eine Jogginghose, ein T-Shirt und einen Hoodie an, in der gleichen Farbe. Und irgendwie da passt dann anscheinend Hip-Hop. Im Privatjet auf dem Weg zur Strecke, da finden sie dann das auf einmal ganz gut anscheinend. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber die Vorstellung, das, ja, egal. Ist ein bisschen lustig.
Ich find's total lustig. Und wenn man das beobachtet und guckt, was du machst, und das geht ja jetzt bis hin zu einer Klamottenmarke, der Podcast, den du machst, wo immer auch wieder solche Elemente auftauchen, die zeigen ja schon, dass du auch mit vollem Stolz und mit breiter Brust eben dieses Hip-Hop-Gen auch ein bisschen durch die Gegend trägst. Hast du denn aber eigentlich auch noch so Freude an Musik? Also gibt es irgendwie vielleicht auch so ein Album, das vielleicht ein Album deines Lebens ist? Und es wird wahrscheinlich ein sein, dass du auch wahrscheinlich mit einem Beruflichen verbindest, ne, oder?
Ja. Also Fakt ist, dass ich glaube, also man darf auch nicht vergessen, sowohl in Fußball als auch in Hip-Hop als auch in ganz vielen anderen Sachen, die sobald du mit denen arbeitest, verliert sich natürlich leider die Faszination so ein bisschen. Im Fußball viel, viel schlimmer. Also so mein Fußball-Fantum wurde, seit ich im Fußball gearbeitet habe, leider ganz, ganz schlimm, weil ich irgendwie, da brauchst du ein bisschen Distanz.
Ja,
also
Realität
so
knallt
Never
rein.
Meet Your Idols, ja, das ist leider nicht so schön. Im Hip-Hop war es nicht ganz so schlimm, aber auch nicht so cool, muss ich sagen. Also ich habe schon auch viele Leute kennengelernt, wo ich danach die Musik nicht mehr so cool fand. Deswegen ist es, also ein Album des Lebens ist natürlich Materia zum Glück in die Zukunft 1, weil das alles klar gemacht hat, weil ich zum ersten Mal wirklich alles auf eine Karte gesetzt habe und gesagt habe, wir machen das jetzt mal so, wie ich das will. Und Martin mir dabei geholfen hat, als der hat auch viel Input gegeben, aber ich wirklich gesagt habe, scheiß auf alle anderen, wir kreieren jetzt mal was. Und das sich herausgestellt hat als sehr, sehr richtige Sache. Sehr viel Timing, Glück auch da. Also wir waren halt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit einer Geschichte, die heute jeder erzählt, also authentische, jede Insta-Story ist eigentlich das, was wir vor Instagram gemacht haben. Also da gab es kein Insta, als wir auf Weltreise gegangen sind und diese kleinen Filme entstanden haben. Das ist mit Sicherheit das Album meines Lebens. Also so nach wie vor finde ich die Musik und den Wortwitz und was da drin ist einfach unangefochten, was Martin an Text dort reinbringt und wie sehr mich das auch berührt hat. Deswegen ist ja auch, und das darf man auch nicht, weil du vorhin so ein bisschen gesagt hast, naja, als Fotograf, warum nicht Rapper und DJ, bla bla. Es ist am Ende, und ich weiß, ich gucke dir damit immer und alle sagen, ja, bla bla. Aber es ist schon so, dass ich immer abhängig von anderen bin. Und das auch immer war. Alle Sachen, die funktioniert haben in meinem Leben, haben immer nur funktioniert, weil ich das plus eins war. Also es gibt fast gar nichts, was ich allein wirklich nur ich und ausschließlich ich hinbekommen habe, was richtig krass erfolgreich war. Vielleicht Paris ein bisschen, aber auch das habe ich mit About You zusammen angefangen. Also ich bin schon eher ein da, wie heißt dieser bayerische Kabarettist, der hat das, der geil, oh Mann, jetzt fällt mir der Name nicht ein, egal. So ein Typ, der mit den toten Hosen irgendwas gemacht hat. Und dann habe ich 2 Tage lang die fotografiert bei so einer, haben ein Video auch gedreht, in einem Theater, wo die so eine Art Kabarett meets Musikabend, so ein Liederabend gemacht haben. Und am Ende des 2. Abends hat er zu mir, als ich mich an den Tisch gesetzt habe, Gerd Polt, hat er zu mir gesagt, ah, da ist wieder der Okkasionsparasit. Da muss ich sagen, niemand hat je so gut zusammengefasst, was mein Leben ist. Ich bin einfach ein Okkasionsparasit. Ich bin plus eins. Ich bin ein Zwerg auf den Schultern von Großen. Und also der, es ist halt immer so, dass ich, es ist jetzt auch nicht so, dass wenn ich das, ich sag mal, in der Zeit, in der ich das mit Materia gemacht habe, wenn ich das Gleiche mit, wie hieß dieses schreckliche Kunstprojekt von Samy Deluxe? Mit diesem Autotune, was auch. Genau, wenn ich das mit Herr Sorge gemacht hätte, dann hätte sich nie jemand dafür interessiert. Also so, dass das für mich so groß geworden ist, liegt zu 98% an Materia und seiner Musik und seinem Live und seinem Dings, mit dem ich. Also ich habe keine Songs geschrieben. Ich habe nicht Lila Wolken geschrieben. Und ich habe auch nicht, also weißt du, ich habe auch nicht mit den Crowds Beats gepickt für irgendwas, sondern ich habe einfach nur am Ende die Verpackung ein bisschen schön gemacht. Und das ist was bis heute so ist, dass ich das sehr wohl weiß, dass ich selbst gar nicht so richtig krass viel selbst kann. Und deswegen war diese Fotografie immer total geil. Noch dazu ist es, also auch da würde ich lügen hinten raus, wenn ich das geplant hätte, wenn ich wüsste, was passiert. Aber retrospektiv gesehen habe ich ja intuitiv den geilsten Beruf, den du je haben kannst. Und also, wenn es ein Feature gibt, in meinem, und das ist halt sowas, also jetzt, das wird jetzt ein bisschen wirr, aber das, was du gerade gesagt hast über Rio, ist das Einzige, was ich je machen wollte mit Fotografie. Ich wollte Leute nah ran, also ich wollte Leute zulassen und rein in die Situation bringen. Und ob das Videos oder Fotos sind, ich habe jahrelang nur ein einziges Objektiv, ein Weitwinkelobjektiv, was voraussetzt, dass du nah an die Leute rangehst, was ja erstmal schwierig ist als Fotograf, dass du dich nicht versteckst hinter der Kamera. Ich habe immer aus der Hüfte raus fotografiert, um mit den Menschen zu kommunizieren. Also ich habe mit denen geredet, dabei auch fotografiert und dadurch entstehen, glaube ich, eine nähere, authentischere, echtere Momente. Und diese ganze Nähe und dieses ganze nah dran hat dazu geführt, dass ich in den letzten 10 Jahren einfach, weil ich ja diese Kamera bedienen muss, so nah an Situationen komme wie kein anderer. Niemand anders ist in der Formel 1 so nah an Lewis Hamilton gekommen, ob danach, davor, da, der steigt aus dem Auto raus und guckt, wo ich bin und wenn ich ihm sage, setz dich hin, dann setzt er sich hin. Das ist ja nicht so, weil er mich cool findet, sondern weil ich halt Fotos mache, weißt du?
Ja.
Und niemand war in Rio, also weißt du so, auch bei Konzerten, wie nah du als an Fotograf, an das Erlebnis, was da gerade passiert, kommt, weil du es ja einfach erleben musst und noch dazu weitwinklig. Also das, was ich, also so meine Weitwinkligkeit, so ein Objektiv, ich sag jedem, geh nah ran, versuch eine Geschichte zu erzählen. Letztes Jahr höre ich mehr oder weniger auf mit Fotografieren gefühlt, also ich habe nicht mehr so viel, ich bin jetzt Influencer oder was auch immer ich bin, hat nicht mehr so viel Spaß an diesem weitwinkligen Mitnehmen, weil ich irgendwie gerade keinen Bock hatte mehr. Und jetzt kommt Corona. Das ist technisch, also niemand kann mehr nah ran fotografieren. Also niemand stimmt, kann mehr so 24er benutzen. So, weißt du? Das, die Definition meiner Fotografie ist tot für die nächsten 3 Jahre. Zu Recht ja auch. Also so, weißt du, so du brauchst Distanz. Nie im Leben würde Louis im Moment mich nah ranlassen. Und der würde sagen, geh weit weg und benutze ein anderes Objektiv. Also in der Distanz schon 6 Fuß ist viel zu weit.
Das ist unglaublich.
Und das ist halt. Und das ist einfach natürlich nur Glück und das ist alles nur was auch immer. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass dieses Geschichten erzählen und Leute mitzunehmen und vielleicht das auszulösen, was bei dir jetzt mit Rio gemacht hat, oder aber auch genau das Gleiche mit einem Toten Hosenkonzert oder mit wenn ich halbnackte Frauen fotografiere und versuche, die zu porträtieren. Auch das ist Geschichte erzählen. Ich will schöne Dinge, Erlebnisse festhalten und die dann quasi weiter erzählen und jemand anderem vielleicht ein bisschen anregen, dass er darüber nachdenkt, wie das wäre, in der Situation zu sein. Und ich glaube, das ist ja ein, zweimal hat es ja geklappt und eben auch ganz, ganz oft nicht geklappt. Und also im Moment finde ich Kitschkrieg mit Rin und Savage einen unfassbar geilen Song zum Beispiel. Also ich höre nach wie vor Rap und ich weiß weder, wer Kitschkrieg ist, und habe auch Rin noch nie wirklich ernsthaft, ich glaube auch nicht, dass der weiß, wer ich bin. Und das Gleiche ist, also weißt du, keine Ahnung, ich bin diehard Trettmann-Fan, habe den zum ersten Mal auf dem OMR vor einem Jahr im Fahrstuhl kennengelernt und habe nichts mit dem zu tun so und bin einfach nur Fan. Ich bin Hip-Hop-Fan, ich bin Rap-Fan nach wie vor und find das absolut musikalisch das, was ich gerne höre.
Das ist ganz interessant. Das würde bedeuten, dass du im Prinzip deine Reise, diese wilde Achterbahnfahrt durch die Kultur und auch durch den ganzen Spielplatz ja so ein bisschen in der Vergangenheit liegt, ne? Oder hast du irgendwie einen Drang dazu, im Moment irgendetwas zu machen, was mit Hip-Hop zu tun? Also aktiv mit...
Nö, gar nicht, ja. Ja, nee. Ja, total. Also es ist total in der Vergangenheit. Das ist also, was ich jetzt gerade... Also im Moment würde ich nicht... Nee, ich glaube, ich hätte keinen Bock, gerade was zu produzieren.
Videos drehen, Fotoshootings, nee. Irgendwelche Kampagnen nee. Planen.
Null.
Ich krieg dich mit nichts, ne? Liegt das nee. Daran, dass du, dass es dich langweilt da,
ja.
oder nervt oder weil du auch
nicht. Nee, das ist zu negativ. Bist. Das ist einfach, ich bin nicht stoked. Ich habe nicht, also ich muss schon fasziniert davon sein. Das war, glaube ich, das letzte Mal vom Masimoto-Album. So, das letzte Masi-Album war wirklich so, dass ich richtig stoked war zwischendrin. Aber sonst ist mich fragt auch niemand, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Jan Delay mich anruft und sagt, ich brauche nochmal ein neues Video oder was auch immer. Ich bin ja gar nicht da. Also jetzt darf man jetzt auch nicht diese ganze visuelle Ebene und dieses ganze Zeug, was so ich finde teilweise, also ich bin ein perfektes Beispiel dafür, dass Fotografen zu ernst genommen werden, aber am Ende ist die Musik ja, also ich finde immer, also Bones MC zum Beispiel ist für mich ein Beispiel. Der Typ ist einer der visuellsten Rapper, die ich je kennengelernt habe. Also der wusste schon, keine Ahnung, damals, weißt du noch, mit Lukas und so weiter, da habe ich denen das Studio ausgeliehen und da waren die immer bei mir im Studio und haben, oder immer, da haben die ein paar Mal, also das Fotostudio, da haben die Videos gedreht und Bones hat dann auch, glaube ich, irgendwann mal so, hey, ja, was ein praktikumsmäßig oder sowas in meinem Aldi-Studio, wo so Aldi-Verpackungen gemacht worden sind. Ich glaube nicht, dass er es ernst meinte, aber der hatte ja schon immer eine krasse Interesse an Fotos, Videos, Visualität. Es gibt niemanden, der visuell besser Geschichten erzählt im Rap als Bones, finde ich teilweise. Ob man die Geschichten gut findet oder nicht, ist erstmal scheißegal, aber das technische Vermögen von dem ist total da. Es gibt, ich finde, Rin ist ein Kunstwerk und zwar gesamt. Also wie er, was der für ein Auto fährt jetzt gerade mit seinem, wenn er sein, ich glaube 1997 SL, weißt du? Oder was auch immer, der hat, dessen Style ist die Definition von, also das ist so spitz und das ist so tight in allen Belangen, von vorne bis hinten. Und also keine Ahnung, ich finde die roten Haare von ihm das visuell stärkste im Hip-Hop der letzten 4 Jahre eigentlich, für mich, in meiner Wahrung. Mhm. Apache ist, weiß gar nicht, ob der als Hip-Hop zählt, aber ist ja auch,
gibt's Diskussionen,
das ist ja mehr drüber. Als Musik alles, ist ein Gesamtkunstwerk geworden. Ja, und genau. Deichkind hat es auch vorgemacht. Und die sind, also dementsprechend musst du als Musiker, glaube ich, inzwischen musst du das mitbringen. Und je mehr das mitgebracht wird, desto irrelevanter wird mein Zutun, muss ich auch sagen. Also ein Apache braucht doch mich nicht, um ein gutes Video hinzukriegen. Der weiß ganz, also der kriegt ein 500 mal besseres Video selbst hin. Oder ein Rin oder ein Shindy oder ey, keine Ahnung, die Black Dolphins, nee, wie heißen die Berliner? 100 Black Dolphins, die Videotypen.
Genau, ja.
Das sind echte Künstler, also die Videos sind ultra tight und haben auch wirklich viel. Ich habe ja nie gestaltet, also ich habe nie wirklich mir was ausgedacht und was erschaffen. Ich habe einfach nur dokumentiert, was schon da war. Und ich habe nur das festgehalten, was schon da war. Und dadurch, dass das jetzt inzwischen, also mein Job wäre gar nicht, wenn ich jetzt anfangen würde als Hip-Hop-Fotograf, dann kann ich Insolvenz anmelden in einem Jahr mit der Firma, weil es niemanden gäbe, der mir dafür Geld gibt.
Fühlt sich das eigentlich...
Und ja. Darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, so gut. Oh.
Ich habe ja Fotos gemacht, die vor 5 Jahren Top of the Pops waren oder vielleicht vor 7 Jahren oder vor 8 Jahren jemand richtig geil findet. Ich mache ja immer noch die gleichen Fotos, die findet überhaupt niemand mehr geil. Also wenn ich jetzt, also erinnere dich mal, es gab ja schon vielleicht in Hip-Hop-Deutschland ein ganz klein bisschen ein Momentum, wo jemand gesagt hat, oh, das ist von Paul, das Foto vielleicht. Also weißt du, so ein bisschen Wiedererkennungswert gab es ja einmal ein Jahr oder so. Das ist komplett nicht mehr gefragt. Niemand, ist es nicht mehr da? Also weißt du, so niemand nimmt es mehr wahr als meins, weil ich war ja einfach nur der Erste, der sowas so gemacht hat. Und B, ist es vor allem nicht mehr gefragt. Meine Visualität ist null mehr gefragt. Also es sind ganz andere Visualitäten gefragt. Und deswegen wäre es schwachsinnig, wenn ich jetzt Videos machen würde.
3 Sachen. Es ist erstens eine schlaue Erkenntnis. Zweitens, 100 Black Dolphins kommen aus München und nicht aus Berlin. Das wollte ich nur kurz korrigieren.
Doch, die drehen immer in Berlin mit.
Ja,
mit
genau. Okay. Und drittens.
Bin ich mega Fan von. Also wirklich, ich hab letztens 3 Tage lang alle Videos angeschaut von denen, die machen. Das ist so krass gut, was die produzieren an Videos. Das ist unfassbar. Und jedes Video hat so eine krasse Qualität. Unfassbar.
Fühlst du dich dann gerade so wie auf so einer Tribüne und guckst dir das Ganze an und tut das ganz gut?
Ja, so wie Torch beim Splash oder so.
Nein,
überhaupt nicht. Ich würde mich nie mit Torch auf eine
auf Torch eine Tribüne setzen.
Nicht nur von Heidelberg, von Deutschland, von der Welt. Ich gucke mir das an und find das interessiert mich einfach, aber ich bin am Ende ist es auch nur. Es ist immer, also ey, du darfst doch nicht vergessen, sind ja auch alles immer so ein bisschen Ex-Freunde-Business. Also ich gucke mir jetzt den Mercedes-Account an von der Formel 1, Lewis-Account. Ich gucke mir Martins Account an und das ist immer so ein bisschen wie wenn du deine Ex-Freundin wieder im Club siehst, die jetzt neue Freunde hat und es ist nicht einfach, das zu verarbeiten, sagen wir es mal so.
Ja, sag schnell, es gibt, ich gehe da schnell rein. Es gibt nämlich eine der letzten Fragen, das ist immer, wie ist denn dein Beziehungsstatus zu Rap im Moment?
Ja, gut. Also ich höre gerne, ich finde es abgefahren, was es in Deutschland gemacht hat. Also so wie die deutsche Szene ist unfassbar geil geworden, finde ich. Ich finde es hochinteressant, was Leute kreiert haben. Also so ich finde ja auch, ey, nach wie vor finde ich unfassbar, was Sido da macht. Also so, wenn du das dir anguckst, was der immer wieder im Start ist, wie der in Corona-Zeiten einfach das geilste Live-Format auf einmal gemacht hat, auf einmal, weil der wirklich ein beeindruckender Typ ist, finde ich. So zutiefst beeindruckt, wie der immer wieder neu kreiert und immer wieder sich neu erfindet mit wirklich geilen Sachen. Aber sonst, ich betriebswirtschaftlich nicht existent. Und das ist auch ganz gut so. Also weißt du so, ich habe relativ lange Zeit Prozente von Martin gekriegt und war da im Management und so weiter. Und auch da bin ich aktiv rausgegangen. Also hätte ich ja auch einfach sagen können, ja, gib mir weiter Geld. Sondern ich habe wirklich gesagt, ab jetzt will ich kein Geld mehr, ich will das nicht mehr. War auch nicht besonders schlau betriebswirtschaftlich, aber ideologisch eben richtig. Und das finde ich auch gut so, weil jetzt kann ich es mir neutral angucken. Und jetzt, also die persönliche Beziehung mit Martin ist auch besser, wenn die betriebswirtschaftliche nicht mehr da ist. Und ähnlich ist es auch, glaube ich, mit also ich würde jetzt nicht im Hip-Hop arbeiten wollen in Deutschland. Das ist, glaube ich, schwierig.
Ja, es ist eh auch immer ein kleines Becken, in dem sehr viele Leute unterwegs sind und ist, glaube ich, ein harter Kampf um die eine Single ist, die dann die Kreativität auf der anderen Seite vielleicht ein kleines bisschen sterben lässt, weil es dann alles schnell sein muss und so ein Rahmen, wie du dir den selber manchmal gegeben hast für Projekte, vielleicht auch gar nicht mehr zeitlich möglich wäre, weil dann schon in der Zeit 5 Releases stattfinden müssen.
Ja, glaube ich auch. Aber auch so, also, naja, aber es ist schon so. Also, keine Ahnung, ich war gestern bei Apache und dachte mir, Das ist schon crazy, was der so, also wie er seine Tourverschiebung kommuniziert, wie er das Album released mit, er steht auf einem Banner von einem Flugzeug. Also ich hoffe, dass, also dieses Flugzeug flog ja wahrscheinlich rum mit einem Banner, aber er macht einfach nur ein Foto auf dem Boden, bevor es losfliegt. Das ist schon richtig geil. Also es entsteht schon sehr, sehr viel krasser Kram, finde ich, die ganze Zeit. Und so geht's die ganze Zeit weiter. Also so finde ich, ist es seit 4 Jahren. Ich wohne seit 4 Jahren in Amerika und vielleicht ist die Distanz auch so, dass ich nur noch wahrnehme, was die Leute rausbringen und nicht mehr den Weg dorthin, weißt du? Das hilft schon auch. Also es ist schon auch geiler, das Endergebnis zu konsumieren, als zu wissen, was eigentlich die Idee war und was jetzt. Dafür ist es ganz cool. Also eine relative Wahrnehmung ist nicht so cool, finde ich. Also so, das hat mir geholfen. Dass ich bin mehr Rap-Fan geworden durch etwas Distanz, muss ich sagen.
Das ist, ist auch ein sehr interessanter Aspekt bei der ganzen Sache. Ich schließe dieses Gespräch immer mit einer Frage ab. Was ist Rap heute für dich? Du hast es zwar schon gesagt, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen zusammenfassen in ein Schlussstatement.
Also Realness, eher Realness würde ich glaube ich. Also so das, was Hip-Hop mir beigebracht hat irgendwann oder Rap, ist, dass man echt sein muss und dass man nicht, also es gibt eben ganz viele Sachen, die man nicht kann und das muss man genauso wissen, wie dass man sich jetzt nicht so doll verstellen soll und dass es sich lohnt zu investieren, weißt du? Also so grundlegend, dass es total sinnvoll ist, wirklich was zu machen, was man selbst gut findet und dass sich das auszahlen wird auf lange, lange Frist. Das hat mir Hip-Hop beigebracht und das versuche ich immer wieder reinzubringen, weil man natürlich, der Kompromiss ist immer einfacher und man denkt immer, also ob ich jetzt Klamotten mache oder einen Podcast oder was auch immer, dann denke ich oft so, ja, ach komm, dann ist es halt so, es lohnt sich aber immer zu kämpfen und es lohnt sich, mutig zu sein am Ende. Also ich glaube, der Mut, den habe ich durch Hip-Hop gelernt und der hat sich bei mir so oft belohnt, dass ich natürlich mich selbst auch oft pushen muss und zu sagen, komm, mach das jetzt mal richtig, mach das jetzt mal richtig, mach das mal richtig und nicht das, was irgendwie alle gemeinsam, also wir, keine Ahnung, 100.000 Mal gibt es ja die Situation, dass 8 Leute im Raum sind und alle sagen, ah, lass uns das doch verschieben. Das ist, glaube ich, besser. Und am Ende sind aber alle froh, dass sie halt das jetzt nicht machen müssen, weil sie sich überwinden müssen. Und das ist, also ich meine, ich habe, keine Ahnung, ich fotografiere seit 20 Jahren und trotzdem, wenn ich jetzt morgen was fotografieren würde, bin ich immer noch aufgeregt davor und muss mich selbst dazu pushen, dahin zu gehen und überzeugen und so weiter. Und deswegen ist manchmal der Mut und die Effizienz und das einfach zu machen, ist schon viel, viel besser und spielt immer noch eine große Rolle und ist mit Sicherheit auch so, dass ich das von Hip-Hop gelernt habe und versuche täglich anzuwenden und am Ende real zu sein. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Also so, weißt du, so ich fahre gerade viel Fahrrad. Das ist die uncoolste Sportart der Welt. Du hast enge Radklamotten. Ist mir aber scheißegal, ich poste das und ist mir auch scheißegal, ob das Hip-Hopper scheiße finden und ich bin schon lange nicht mehr real. Die Real-Keeper sind doch eh alle bei mir schon lang weg und es gibt, glaube ich, keinen, der irgendwie der Meinung ist, dass Paul Ripke wirklich coolen Hip-Hop, was auch immer macht, aber das, was ich neu mache, versuche ich wenigstens mit Herzblut zu machen und dass wenn irgendwas Neues um die Ecke kommt und wenn ich jetzt auf einmal keine Ahnung, Grunge-Metal für mich entdecke, dann werde ich da irgendwas mitmachen und das sollte man dann mit Herzblut und Vollgas in die richtige Richtung machen, in der man selbst gerade unterwegs ist. Und das ist immer Realness irgendwie, weißt du, also du, wir haben sie alle gesehen, die Universal A&Rs, die eigentlich aus einer Schlagerrichtung kommen und dann auch echt richtig abgefahrenen Hip-Hop machen und da kommt halt dann Culture Candela raus. Und mehr muss man dazu nicht sagen, glaube ich.
Schönes Schlusswort. Es ist aber immer schön zu sehen und ich glaube, wenn man dich und deine Sachen weiter begleitet, wird man auch immer diese Prise mehr Hip-Hop in allem wahrnehmen können, als vielleicht bei manchen Leuten links und rechts. Das macht es, glaube ich, auch besonders.
Schauen wir mal. Was macht denn die Backspin? Letzte Frage. Na, was geht da gerade?
Ich habe noch drei Kategorien für dich.
Internet noch unterwegs?
Ja, ich habe noch drei Kategorien für dich, aber kurzer Zwischenausflug zur Backspin.
Entschuldigung.
Nee, alles wunderbar, gerne. Ja, natürlich online unterwegs und da aber auch, und das ist vielleicht das, das für uns gerade Spannende, dass natürlich so eine Situation wie die, in der wir gerade weltweit sind, uns auch weiterhin zum Umdenken und zum Neuaufstellen zwingt und dieses schon durch Hip-Hop immer ein bisschen früher damit konfrontiert zu sein, dass man aus nichts etwas bauen muss, dass man irgendwie versuchen muss, kreativ zu sein und etwas anders zu machen. mit den vorhandenen Dingen. Das ist bei uns auch gerade unterwegs, dass wir natürlich die Plattform uns genau anschauen, wie wir wo arbeiten können, um, und das ist dann aber immer der schmale Grat, trotzdem diese Realness und dieses Gefühl von, dass wir Backspin sind und vielleicht auch eine Marke sind, die 26 Jahre alt ist und ein gewisse Legacy mit sich rumträgt, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und das ist ein schmaler Grat. Und wenn du dann mal bei uns in
den es ist, glaube ich, okay. Also so, ich meine, ich sehe ja manche Sachen, die du da machst und so weiter. Der Moment, wo klar ist, das ist jetzt gesponsert. Ja. Und da gibt jemand Geld dafür, der ist auch total okay, finde ich. Ja. Also das stört überhaupt gar nicht, da muss man gar nicht so drum rumlabern. Ich finde diese Zwischenlösung, diese Nichtheit, wenn bist du bereit für noch einen Nackenschlag?
Ja, ich will immer.
Wenn du für The Zone nach einem Finalticket suchst und jeder Einzelne, der das je gesehen hat, weiß, dass du natürlich in dem Stadion endest. Weil du natürlich, und vielleicht sagst du mir jetzt, nee, ich hatte wirklich kein Ticket, aber natürlich wirkte alles daran, dass du immer ein Ticket hattest. Ja. Von Anfang bis zum Ende durchchoreografiert. Und das meine ich mit Realness. Dann sollte man lieber am Anfang sagen, ich habe ein Ticket von The Zone und jetzt zeige ich euch hier die Fans und was auch immer. Aber Geschichten zu spinnen, die das spürt der Mensch inzwischen, glaube ich.
Ja,
und das ist halt die Realness.
Aber weißt du, dass ich real war? Weil ich hatte bis zum Ende kein Ticket von The Zone.
Aber ja, ich weiß, aber du hattest ja eins.
Ja, aber
schon. Erzähl
aber
mir doch nicht.
Es war ein real Hustle. Es war ein real Hustle. Ich habe wirklich.
Ich hab's dir nicht geglaubt. Ich kenne dich ja auch ein bisschen. Vielleicht ist es dann andersrum.
Ja.
Und ich weiß, wann. Und das. Aber es ist ja auch scheißegal. Also wir reden hier über das Gleiche. Ich find's voll okay, dass Sachen gesponsert sind und gemacht sind. Und diese. Ich glaube, da ist auch eine totale. Also es ist viel zu negativ interpretiert teilweise, wenn die Backspin mit ihrer Plattform immer Real Hip-Hop machen müsste. Es kann schon auch vom Renault Clio präsentiert sein.
Mhm. Ich finde, also da verstehe mich da an deiner Stelle nicht, weil ich nehme ja das voll wahr. Und ich finde das auch, sehe das gleiche Problem zum Beispiel bei so einer Geschichte wie der Zone und dem Ticket im Nachgang. Finde aber genau, und das was ich oft mache, ich gucke ja nach links und rechts. Und ich finde es genau immer so interessant, wie du bestimmte Dinge in deinem Leben angegangen bist und gucke mir das natürlich an und überlege mir dann, inwiefern ist das ein Schritt, den ich nachvollziehen kann, inwiefern ich ihn zu krass finde oder ihn voll nachvollziehen kann. Und ehrlicherweise gibt es oft genug Situationen, in denen ich denke, hey, scheiße, der Typ hat schon wieder den richtigen Schritt gemacht an der richtigen Stelle, den ich vorher so nicht gesehen hätte. Insofern
aber den sehe ich auch nicht.
Ja,
ich mache einfach 20 Schritte und einer davon ist halt gut und 19 sind scheiße. Das darfst du auch immer nicht vergessen. Es sieht immer so aus, als ob ich irgendwas wüsste gerade, was nächstes Jahr passiert. Keine Ahnung, was nächstes Jahr passiert. Ich weiß überhaupt nicht.
Aber das glaube ich dir nicht, weil die Sache dann mit Fotografieren aufhören und dann kommt eine große Pandemie, da musst du irgendwo... Muss irgendwo die Quelle gewesen sein. Verschwörungstheorie auf. Verschwörungstheorie Einzel. Zu.
Vielleicht habe ich Einzel, aber...
Komm, bevor uns das jetzt jemand abnimmt, gehe ich hier kurz einen Schritt raus. Aber ja, und das ist aber auch etwas, also um dieses letzte Backspin-Ding noch zuzumachen, ich find's halt auch nach wie vor spannend, weil ich in all dem, was wir da machen, immer noch super frei bin. Auch keine großen Zwänge habe, natürlich in gewisser Form, natürlich, weil wir ein Team haben, in gewissen Punkten auch eine wirtschaftliche, aber trotzdem kein Zwang. Wir müssen niemandem da Rechenschaft ablegen, nur uns selbst. Und das treibt, glaube ich, uns am besten in die Richtung, dass wir Sachen gut machen und nicht falsch, weil man dann nämlich diese Realness, von der du sprichst, immer so leicht verliert. Weißt du?
Total.
Aber das ist mein Schlussplädoyer dazu. Du bist Gast und ich habe immer noch drei Rubriken am Ende, die ich noch gerne durchgehe. Und die erste ist eigentlich eine, wo ich Leuten einen Künstlernamen entgegenrufe, um dann kurz eine Einordnung von den Künstlern aus ihrer Sicht zu bekommen. Jetzt ist das bei dir natürlich, das ist noch ein bisschen was anderes, weil du mit einigen von denen auch gearbeitet hast. Ich würde es trotzdem machen und es ist ein bisschen...
Ja,
ja, genau. Und du kannst ja mal gucken, wie kompakt oder wie ausführlich du es machen möchtest. Was denkst du?
Nur wenn Pascal Kerouche dabei ist.
fangen wir da mal. Er gehört nicht zu den Rappern, die. Das Ding ist ja, das Geile ist, wir reden über ein Format und wir wissen beide, dass es Hip-Hop ist. Aber ich habe dieses Format ja so gebaut, dass Rap die Einstiegshürde ist. Und wir beide reden die ganze Zeit immer über das große Ganze und nicht über die Musik. In diesem Format ist es die Musik, über die wir reden. Aber komm, fangen wir da mal an. Was denkst du über Jan Delay?
Sehr, 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 sehr netter Mensch. Ich mag ihn sehr als Typ. Ist eine treue Seele, der echt, also Hip-Hop, glaube ich, geprägt hat und reingemacht hat und der schon immer, und das muss man auch sagen, immer real war, egal wie erfolgreich es war. Also so ich habe damals auf dem Rock-Album zusammengearbeitet, ist, glaube ich, nicht so gut angekommen in Summe.
Lag
und
an
ich
dir
mag
dann
ihn
auch,
sehr. Ich finde ihn ultra tight und ultra geil. Also ich bin gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Ich fand diese Sessions, die ich da teilweise gesehen habe mit Trettmann und mit den einzelnen Leuten, die finde ich immer mega geil. Ich freue mich darüber. Und er ist einfach auch wirklich ein Styler. Also der weiß schon, was passiert und wo es hin ist. Also der war große Zeit ein Vorbild von mir. Also so, was so, dass man wirklich das macht, was man selbst will. Das habe ich da sehr gesehen und mit Sicherheit auch, also von dem war ich richtig Fan als absolute Beginner, da war ich Fan und war aufgeregt, als wir das erste Mal Beginner-Fotos gemacht haben bei mir auf dem Dach in der Paulinenallee, wo ich in Hamburg am Anfang gewohnt habe, und für die Backspin haben wir dann da die dreimal fotografiert und so weiter, und ist aber, ich würde inzwischen ihn als Freund bezeichnen und wir telefonieren manchmal und ist ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Typ, also krasser Musiker auch und krasser Künstler, finde ich.
Solche Plädoyers habe ich mir erhofft. Da du ja nun in den USA lebst und von dort ja auch viel, also eigentlich alles immer kommt und dann ein paar Jahre später hier erst auftaucht, und es dann ja auch um Kreativität geht, der nächste Name, was denkst du über Travis Scott?
Travis Scott, ja, habe ich einmal live gesehen auf einem Drake-Konzert, war da als Feature, wo ich da war. Das war geil, sonst gibt's 3-4 Songs, die ich mag, sonst grundlegend mag ich den Sound nicht so ultra, und ich hatte nie auch nur ein visuelles Thema angepickt. Das ist zu, also so diese Astroworld, heißt es Astroworld?
Ja.
Ja, ne? Diese, die er da gebaut hat, das sieht schon irgendwie geil aus, spricht mich aber null an. Also es ist irgendwie, und ich finde auch die Kaktus, also die Farbgebung wie auch den Style, den mag ich. Also er spricht mich einfach nicht an. Das ist nichts, was ich besonders, das kombiniert mit Musik, die ich okay finde, nicht völlig wahnsinnig gut.
Finde ich total faszinierend, weil ich hätte gedacht, dass dadurch, dass er ja schon so ein bisschen auch zumindest in der Wahrnehmung hier aus den USA heraus als einer der Neuen, der quasi der Kanye West Nachfolger gilt, so, dass dich das mehr triggert. Aber das ist umso interessanter.
Auch mit Lil Pump und dem ganzen, wie auch immer, Juicy, wie heißt der gestorben ist?
Juice WRLD.
Weiß ich noch nicht mal wieder. Ja, kann ich mit der Musik null was anfangen. Also ist einfach musikalisch nicht meins.
Okay, ich bin mal gespannt, weil wir haben gar nicht so viel über tatsächliche sonstige Größen und quasi Künstler gesprochen, die das Hip-Hop-Herz von Paul Ripke angefasst haben. Ich versuche mal, wir machen den einfachen erstmal, denn du hast es zwar schon gemacht, aber ich möchte nochmal ein Plädoyer, weil ihr jetzt nicht mehr so viel unterwegs seid. Was denkst du über Materia?
Ja, also der hat mir, wenn ich heute im 2020 mit dir ein Gespräch über Hip-Hop führe, dann führe ich das positiv wegen Materia. Also der hat mir die gesamte Liebe zurückgebracht zu dem Ding und hat mir aber beigebracht, dass es, also dem habe ich natürlich 90% meiner Karriere zu verdanken. Das hat er leider jetzt auch gecheckt und will Prozente meiner Einnahmen. Das finde ich nicht so gut, aber also grundlegend, das ich habe eigentlich noch nie jemanden gehabt, der wirklich einfach so klar gesagt hat, ich finde geil, was du machst. Mach einfach. Und wenn ich es nicht geil finde, dann werde ich dir sagen. Und das zweite Gespräch gab es halt nicht so oft, weil er fast alles riesengeil fand. Und ich glaube, das, was mich am stolzesten macht, ist, wenn ich geschnitten habe, also im Videoschnitt ist ja ein ziemlich relevanter Punkt. Und da sagt er zumindest, hat er das letztens mal wieder gesagt, dass er für als Musiker niemanden je gehabt hat, der Videomaterial so interpretiert hat im Schnittbereich, auf Bass geschnitten und auf Loops andersrum, wie ich für ihn geschnitten habe. Also ich glaube, dass ich da tatsächlich, also ich bin diehard Fan der Musik, und da ist es zum ersten Mal mir gelungen, dass ich auch, glaube ich, die visuelle Ebene prägen konnte mit diversen Schnitten und diversen. Und ich meine, wir haben ja alle Videos immer nochmal umgeschnitten, ob das selbst Lea Wolken und bla bla bla. Also so da diese Schnittthematik war ja schon mehr als triffst du, glaube ich, manchmal den Vibe eines Musikers und das macht mich dann stolz, wenn das so ist. Keine Ahnung, Lena Meyer-Landrut war auch so, für die habe ich ein Video gemacht und die hat gesagt, ey, das ist geil geschnitten, es ist fresh geschnitten und das macht mich dann stolz, weil der Musiker ja, also die Musik steht immer noch im Vordergrund und wenn ich dann was schaffe, was dazu passt, dann ist alles gut. Aber ich könnte jetzt noch 18 Minuten über Martin reden. Also so. Der ist natürlich mit Masi und dem ganzen Zeug einer der kreativsten Köpfe der Welt. Von Antimateria war ich nie ein Fan von dem Film. Hab's nie verstanden und bin bis heute, hat er auch nicht so richtig. War aber auch auch das gehört ja zu einer guten Beziehung dazu, dass halt mal jemand was macht, was man nicht so gut findet. Das tut aber der Freundschaft keinen Abbruch. Immer noch sehr, sehr gut befreundet und teilen sehr viele Dinge die ganze Zeit. Wichtiger Mensch in meinem Leben. Sehr, 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 sehr wichtiger Mensch.
Schön. Da du nun vor Ort bist und wir ja hier mehr das aus den Nachrichten erleben, was denkst du über Kanye West?
Ich finde den cool. Nach wie vor. Also natürlich kann niemand ernst zu nehmen, was er da redet und was da passiert ist. Natürlich, der ist out of control, aber nach wie vor ist der Hip-Hop. Also so, was er mit Gap macht, der ist der spitzeste Typ der Welt. Ich kenne ganz schön viele Leute, die auf Yeezy mit ihm zusammenarbeiten. Und die sagen alle, und ich habe den einmal 10 Minuten kennengelernt, also so, ich kenne den nicht. Aber alle Leute, die ihn kennen, sagen, dass es der krass herzlichste Mensch ist und dass der ultra real ist und dass der halt einfach sehr, sehr spitz ist. Dass der genau eine Vision, also so, der will halt genau das eine Ding machen und dann geht der Vollgas da rein. Ob das Jesus ist, ob das was, also weißt du so, der geht mit Herzblut in eine Richtung, die er gerade findet, dass sie richtig ist. Natürlich ist die Präsidentschaftsnummer völlig bescheuert und hohl und aber er ist halt auch krank und glaube ich persönlich muss sagen, dass ich war im Forum bei dem Konzert, wo er sein letztes Konzert, glaube ich, wo er dann auch gelabert, also wo er so in so einen Rant gegangen ist, da bin ich gegangen. Also so, das fasst eigentlich das davor war visuell eins der besten Konzerte, was ich je gesehen habe und schlägt auch nach wie vor Drake für mich. Drake ist auch unfassbar gewesen mit dieser LED-Wand unten. Aber was Kanye da mit dieser bewegenden Bühne, die über den Leuten, was das für eine Visualität war, dass du oben stehst alleine und unten die Leute immer hin und her laufen und hochspringen und die Lichtkonzepte und so weiter. Und das hat der alles gemacht. Das ist das Beeindruckendste, was ich je gesehen habe in meinem ganzen Leben. Und dass er das aber dann kaputt macht mit irgendeinem Rant, ich weiß nicht, was es damals war, über irgendwen hat er sich aufgeregt und ist dann einfach, ich glaube, bei 70% des Konzerts ist er gegangen und ist von der Bühne gegangen und hat sich sofort einweisen lassen, glaube ich, danach. Aber ich bin Fan. Ich finde die Sachen sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Mir gefallen die Klamotten. Ich habe ein paar Yeezy Hoodies auch. Ich finde die Schuhe nach wie vor gut, teilweise auch komplett bescheuert. Aber ich bin auf jeden Fall Fan und finde ihn absolut. Er sollte die Klappe halten bei Politik und was auch immer, aber er ist zumindest ein Künstler und er kreiert und er macht wirklich krasse Sachen. Also ist auf jeden Fall ein Motherfucker.
Hast du Angst davor, dass er irgendwann doch mal Präsident wird?
Wird er nicht, keine Chance. Also da gibt es ja schon ein paar technische Hürden.
Ja, genau. Die glaube ich, selber noch nicht bewusst sind. So habe ich manchmal das Gefühl. letzter Name, was denkst du über Haftbefehl?
Kenne ich auch nicht richtig. Also so, habe den 2-3 Mal kennengelernt. Sehr groß. Großer Mensch. Und ist
Deutschraps Straßenlegende, der Godfather.
Ja, aber ich habe nie richtig Zugang zur Musik gefunden, muss ich sagen. Also ich habe jetzt letztens wieder, der hatte so ein Straßenkonzert mit Red Bull. Keine Ahnung, das sah einfach nur scheiße aus, muss ich sagen. Also das habe ich mir reingezogen, weil ich Interesse daran hatte, wie ist denn so die Interpretation. Das klang nicht geil, das war nicht tight. Also da sind halt die Sachen schwierig, glaube ich. Und wahrscheinlich ist es für ihn auch. Also da war Sound nicht gut am Anfang, da war keine Ahnung, also so, ja, aber also ich ist nicht unbedingt meins und kenne ich nicht. Aber wenn es der letzte ist, dann will ich jetzt noch über Pascal Kerouche sagen, dass der krass ist. Also wir haben letztens Olaf Lommer, der Typ, von dem ich fotografieren lernen konnte, und der ist so 10 Jahre älter, so ein bisschen mein Ziehvater, der war in dem, als ich mit 22 dann nach Hamburg gezogen bin, war der unten in dem Haus und ich habe ihn zugelabert mit Fotografieren. Der hat mir immer für alle Backspin-Shootings sein Kameraequipment auch ausgeliehen und Blitze und wenn ich irgendwas hatte und was auch immer und hat mir da sehr geholfen. Und irgendwann kam halt Pascal auch in unser Leben oder in mein Leben und mit dem habe ich auch viel gemacht am Anfang. Und der hat ja schon immer einfach crazy gehustelt. So, wenn einer Hip-Hop ist, dann ist es Pascal Kerouche, weil der hat schon vor 20 Jahren hier irgendwo irgendwie mit jemanden und da noch rein und dort noch und so weiter und hat auch schon vor 10 Jahren Sachen gemacht und hat vor 8 Jahren Sachen gemacht und hat vor 14 Jahren Sachen gemacht. Und ob das Nico Suave davor war oder was auch immer, das ist eben nicht, weil, also, dass 187 jetzt so gut wird mit ihm und so erfolgreich wird, liegt nicht nur an 187, das liegt auch ganz schön viel an Pascal, dass der halt da Timing geklappt hat und funktioniert hat und verdient hat das aber sowieso und abgesehen davon hat er auch einfach schon immer krass gute Sachen gemacht und das ist total geil, dass so jemand final Erfolg hat, weil der hatte auch schon ein paar Jahre, der ist mal hier nach LA gezogen, das hat glaube ich nicht ganz so gut geklappt wie das andere und so weiter, der hat auch schon gehustelt und so weiter und das zeigt sich aber, dass wenn du dabei bleibst und was er macht, hat ja einen Stil, der kann geil schneiden, der hat einen, also so, du siehst, dass er das gemacht hat. Und den hat er nicht verändert. Also da hat er nicht angefangen, irgendwas ganz anders zu machen und das deswegen ist er erfolgreich und deswegen ist es geil, wie weit er gekommen ist und er wird auch noch weiterkommen damit und das ist mega cool.
Das war das Plus eins in dieser Kategorie, finde ich aber sehr gut und löbenswert, dass du den im Moment, glaube ich, bekanntesten deutschen Fotografen da nochmal mit reingeholt hast, denn du hast es schon vollkommen richtig gesagt, allein durch 187 ist da noch nicht mehr Präsenz da, aber ich sehe auch, dass das Hand in Hand geht und dass da sehr viel aus beiden Richtungen kommt, wo du ja durch deine Arbeit ja auch schon im Prinzip mal früh gezeigt hast, dass die prominente Positionierung als Fotograf beidseitig zu Erfolg führen kann. Also dass es auch dieses
Total.
One-on-One auch funktioniert und nicht die pure Überheblichkeit ist, die dir damals schon manchmal vorgeworfen wurde, weil was hast du dich da in den Vordergrund zu stellen? Du musst doch eigentlich hinter der Kamera stehen.
So. Oh, lustig. Aber wir hätten eigentlich noch so viel. Ich würde noch so viel.
Ja, mach. Also ehrlicherweise, wir können, wenn du willst, wir können noch hinten ranhängen.
Ja, die lowste Geschichte in der Backspin-Umfeld war auf jeden Fall Redman und Method Man. Da war so einer der Momente und das, also ey, da haben wir mit Dennis, hatten wir irgendwie einen Interviewtermin und wir haben echt in Summe 37 Stunden in der Hotellobby verbracht und immer wieder hat dieser Manager gesagt, ja, in einer halben Stunde, ja, in einer halben Stunde, in einer halben Stunde. Und am Ende ist nur Dennis, Gizmo ist reingekommen, ich durfte nicht mit rein und durfte keine Fotos machen. Und Bushido. Ich durfte auch noch nie Fotos von Bushido machen.
Warum?
Weiß ich nicht. Ist immer abgesagt worden. Er findet, also ich glaube nicht, dass er weiß, was ich mache, aber das hat leider nie geklappt.
Ja, das gehört
aber
zu.
Aber egal.
Das gehört zu den
Dingen. David Daub durfte das machen.
Ja, genau. Aber da gibt es vielleicht Dinge, wo du dir die Tür zugemacht hast, weil du durch deine Art, ne, Paul.
Das ist schon okay. Ein paar geschlossene Türen sind auch ganz okay.
Ich habe ja auch das Gefühl, dass du heute auf dem Podcast-Thron, auf dem du da sitzt, ausgezeichnet mit der goldenen Henne. Ja, ich höre jede Folge. Dass du da dich im Moment, glaube ich, sehr wohl fühlst und auf das Ganze in Feuchten geben kannst.
So. Ach, der Geschichten erzählen. Ich habe schon immer Geschichten erzählt. Ich habe mit 19 Geschichten erzählt. Ich habe gestern Geschichten erzählt. Ich habe heute Geschichten erzählt. Das ist wahrscheinlich das Einzige. Das sage ich, wenn meine 9-jährige Tochter mich fragt, was ich beruflich mache.
Geschichten
erzählen. Ob in Foto, Video oder echt in Ton jetzt. Keine Ahnung. Vielleicht auch ein bisschen mit Paris, mit den Klamotten. Keine Ahnung.
Sehr gut.
Schau mal.
Ich hab auf jeden Fall eine XXL-Version des Podcasts hier, also die mit Abstand längste Folge, die wir hier gemacht haben, und wir sind noch nicht ganz fertig. Wunderbar. Ich glaube, die Leute werden es mögen. Es gibt noch eine Rubrik, die ist ein bisschen Real Talk. Du musst entweder oder, du musst dich entscheiden. Deutschrap oder international?
Ja. Deutschrap natürlich.
Gangster oder Conscious?
Gangster. Mehr entertaining.
Bist du mehr so Party- Rap, Hip-Hop oder bist du so Kapuze hoch und durchs Dunkle?
Und Zweiteres.
Kapuze
nicht hoch. So der Party-Rap-Typ.
Classic oder New Shit?
Beides. Eine Mischung aus beiden. Aber in letzter Zeit eher New Shit. Also in meiner Playlist ist jetzt nicht Fremd in eigenem Land nochmal. Oder
schade eigentlich.
Fenster zum Hof.
Muss immer drin sein. Ich glaube, Fenster am Hof ist das überhaupt gar nicht auf Streamingdiensten, glaube ich. Ne?
Ich glaube, das haben sie noch nicht hingekriegt. Es liegt auf der To-Do-Liste.
Oh Gott.
Wie man demnächst sind die Stieber-Twins bei Spotify.
Ja, genau.
Dann geht's ab.
Ja.
Dann geht's ab.
Und Mainstream oder Underground?
Mainstream auf jeden Fall. Ich bin Mainstream-Fan. Ich finde das nach wie vor gut, wenn man mehr Leute erreicht. Also ich finde, und habe ich von Jan Delay, also als der da irgendwann mal gesagt hat, dass er eine Popsau ist und was auch immer. Natürlich ist es cooler, wenn man mehr Leute erreicht mit was, was man selbst immer noch gut findet.
Mhm. Damit haben wir ein kleines Profil von dir erstellt, aus dem unser Grafiker, Name Originals heißt der, einen kleinen Charakter von dir zeichnet, der dann das Cover von dieser ganzen Folge ist.
Ja.
Das werde ich dir dann auch nochmal zukommen lassen, wenn es soweit ist.
Gerne.
Ich brauche zum Schluss noch 3 Songs.
3 Songs aus meinem Leben.
Für die Playlist.
Für die Playlist. Achso.
3 Songs aus deinem Leben, genau. Wir hoffen, dass sie bei dem Streamingdienstanbieter eures Vertrauens zur Verfügung stehen.
Achso, das ist natürlich ein Problem. Also mein erstes wirkliches Hip-Hop-Album war, glaube ich, De La Soul, Stakes is High. Deswegen, das ist mein erster Song. Delinquent Habits war mein erster Song, ehrlich gesagt. Und dann kam De La Soul eine Woche danach. Aber De La Soul, Stakes is High fand ich den ersten wirklich richtig guten. Das finde ich erstmal sehr gut. Dann
guter Song.
Finde ich das Urteil von Kool Savas. Das ist einfach, können alle anderen nach Hause gehen.
Mhm.
Beste Steigerung, die es je gegeben hat, hinten draus. Deine Augen werden, Augenbrauen werden zum M wie McDonald's oder was auch immer. Das ist einfach großartig.
Bei De La Soul wird es übrigens ein Problem, weil die ja noch im Tommy Boy Rechtschreib sind und deshalb die Alben nicht bei Streamingdiensten sind.
Oh Gott, da muss ich was anderes. Delinquent Habits dann. Aber
Tres Delinquentes?
Tres Delinquentes, genau. Das war mein erstes Album, was ich damals gekauft habe.
Mhm.
Ja, und dann würde ich schon einfach für die Geschichte einen Materia-Song haben wollen. Und da finde ich, was finde ich in dem besten Materia-Song? Ich glaube, Tauchstation. Tauchstation hätte ich da gern drauf.
Krass.
Ist einfach ein guter Song. Musikalisch und so weiter und alles. Doch, ja, Tauchstation ist gut. Ich würde jetzt schon auch noch Tretti oder sowas drauf machen, aber das muss ja nicht sein. Da bin ich ja nur Fan.
Aber Paul, das ist ehrlicherweise wie diese gesamte Folge. Gefühlt habe ich jetzt auch noch wahrscheinlich noch ein paar Fragen, die ich vergessen habe. Und es gibt Themen, wo wir hätten noch links und rechts abbiegen können und müssen. Und ich habe vielleicht auch manche Sachen gar nicht abgefragt, die ich sonst abgefragt habe. Aber das ist alles so ein bisschen egal. Denn einmal ein bisschen mit dir durch dein Hip-Hop-Leben durchzugehen, hat hier so viel Spaß gemacht. auch wenn es in der wirklich, oder wahrscheinlich wieder gerade deswegen, für alle, die jetzt noch dabei sind bei dieser XL-Version. Danke, Paul, für deine Zeit und hat viel Spaß gemacht.
Ja, war doch lustig. Mhm. Jederzeit gerne. Wir können noch 2, 3 weitere dann machen nächstes Jahr.
Ja.
Wenn man, du machst doch immer so ewig lange Interviews mit irgendwem, oder?
Ja, genau.
Ist es Shindy oder ist es Bushido? Oder?
Immer mal mehr. Das letzte war mit Shindy. Das war insgesamt 3 Stunden lang, glaube ich.
Und das hast du schon ein paar Mal gemacht, oder? Deswegen müssen wir das jetzt einfach auch ein paar Mal machen.
Ja, machen wir.
Alle.
Aber damit
ist halt nicht ganz auf dem Level. Bei Shindy interessiert es ja jemanden, bei mir nicht, aber gut, da müssen wir mal gucken.
Das ist dann
vielleicht mal, also ich habe aber noch ein paar Geschichten. Es gibt schon noch ganz viel. Also es gibt ja den ganzen Hip-Hop-Wahnsinn und wie das alles auf dem Splash und dies und das. Und also ich hatte mir so ein bisschen aufgeschrieben, was will man denn? Und der, also erinnerst du noch den grünen Rauch beim Splash?
Ja, selbstverständlich.
Ich glaube, das ist immer noch meine beste Idee, die ich je gehabt habe.
Und es ist immer noch einer meiner größten Splash-Momente. Immer, ganz ehrlich, ich werde ja auch oft interviewt und wenn man mich dann nach dem Splash-Moment fragt, dann ist das einer von den 3, die ich immer erwähne.
Sehr gut.
Der grüne Rauch.
Und die Geschichte, wie die dazu kam, war nämlich so, dass ich diese Rauchtöpfe irgendwo gefunden habe. Und das war noch lang bevor auch nur irgendein Rauchtopf irgendwo benutzt hat und auch kein Festival je Rauchtöpfe gesehen hat. Und die Showidee war, dass Martin als Masi aus seinem Zelt rauskommt. Der hat ja gezeltet. Da gab es ein Zelt auf der Bühne. Und dann habe ich ein Video gemacht von einem Rauchtopf und habe das den Splash-Veranstaltern geschickt. Und dann haben wir das denen geschickt und haben gesagt, ey, wir würden gern auf der Bühne einen von diesen Rauchtöpfen machen. Ich weiß, eigentlich Pyro und eigentlich müssen wir was auch immer, aber ey, können wir das nicht, das ist doch cool am Anfang und bla. Und dann haben die so, ich weiß nicht, ob sie offiziell ja gesagt haben, auf jeden Fall haben sie so gesagt, ja ey, whatever, wir haben es nicht gesehen und wir töten euch nicht, so ungefähr. Und dann bin ich hin und habe 150 Rauchtöpfe gekauft und habe 150 Feuerzeuge dazu gekauft und habe die jeweils dran getaped und habe dann wirklich richtig taktisch die mit 10 Leuten verteilt. Und zwar so, dass mit dem Wind das auch, das war schon, also ich habe schon echt analysiert, wo kommt der Wind her, wie kann's sein. Und dann haben wir quasi einen Triggerpunkt gesetzt. Und es war eine Materia-Show, oder? Und dann war es der Masi-Part da drin, glaube ich. Und das war dann quasi der Trigger dazu. Und Und dann sind da halt 150 anstatt einem. Also im Splash-Video siehst du auch noch den einen, den wir angemeldet haben, den sieht man da, ne? Und das war halt so, also ich saß da im ZDF in der Übertragungskamera. Wenn es Livestreams gab, saß ich in der Regie und habe etwas geholfen, wer der DJ ist und ein bisschen geschnitten und was auch immer von Materie. Und da saß ich da und ey, wie die durchgedreht sind, weil alle Kameras ausgefallen sind und alles grün war und wie, und das muss ich auch sagen, ich würde wirklich gern, und ich feiere mich ja hier die ganze Zeit ab, aber mir war bis zu dem Moment nicht klar, wie geil die Visualität von grünem Rauch und Masimoto im Sonnenuntergang ist. Also das war einfach nur Zufall. Das natürlich ist grün und das Rauch, aber bla, aber wie groß das, das wurde viel, viel größer im Nachhinein, weil das so spitz und so klar war, dass quasi alle auf einmal kiffen, alles ganze Splash ist grün. Gab aber auch echt ernsthaft Ärger. Also das war schon nicht cool danach. Also da gab es schon das Gespräch will ich nicht nochmal führen.
Hattest du Platzverbot eigentlich, ja, ne?
Ja, ich glaube genau bis 3 Tage vom Splash danach. Ja, verstehe ich aber auch. Also ich meine, das ist schon auch low. Einfach. Aber ey, manchmal muss man, alle Regeln kann man nicht befolgen. Aber ja, nee, das war auf jeden Fall mit das Geilste, was je passiert ist.
Ich erinnere mich.
Egal. Oder Sido beim Hip-Hop Open.
Da warst du auch dabei?
Erinnerst du das noch? Mhm. Mhm. Da war ich Hip-Hop Open Festival-Fotograf. Mhm. Und Sido läuft die Bühne runter und ich stehe einen Meter neben ihm und mache Fotos von ihm und dann kommt Azad um die Ecke und dann flog die Maske und intuitiv habe ich aus Schutz weiter fotografiert. Und hab halt, also was soll ich auch machen? Ich bin weder mit Sido eng gewesen da, noch mit Azad, noch was auch immer und hatte auch Schiss, dass ich jetzt aufs Maul krieg, weil ja 8 Leute sich da dann geprügelt haben. Und ich habe da weiter fotografiert und bin dann weg. Und dann war aber eine halbe Stunde danach, waren beide Lager auf der Suche nach mir, weil beide die Fotos haben wollten, damit es nicht rauskommt, weil ja beide nicht wollten, dass diese Bilder rauskommen und dass die Geschichte, also weißt du, es war eh schon storymäßig, aber die Visualität der Fotos und vor allem gab es kein Foto von Sigi ohne Maske bis dahin, die wollten die natürlich nicht draußen haben und mir war aber klar, wenn ich jetzt einem der beiden die Fotos gebe, dann, also wie soll ich denn damit jetzt umgehen? Und es gibt ja auch gar keinen technischen Vorgang. Also ich habe die ja auf einer Speicherkarte, ich hätte die längst schon importieren können. Das Einzige, wie du kannst die Speicherkarte rausnehmen und drauf rumtreten, sozusagen. Ich bin aber halt weg gewesen schon und es ist erst eine halbe Stunde danach. Und das waren sehr dolle Gespräche, weil die beide natürlich, ich sag mal, nachdrücklich diese Fotos haben wollten. Und ich aber bis heute kein einziges Foto je davon rausgegeben habe. Weder einem der anderen noch was auch immer. Und die gibt's einfach, also die sind, es gibt ja schon ein paar Sachen, wir haben ja auch mal was erlebt, du und ich.
Ich wollte es gerade andeuten.
Die einfach ohne Frage nicht da draußen hingehören. Und also auch alle Fotos aus Rio, die Leute nicht wollen. Mhm. Und da gibt's auch ein paar, weil Leute sich sagen, also so Fußballer gesagt haben, das ist ihnen zu privat, das ist zu intim, das ist zu persönlich. Die werde ich nie rausbringen. Und natürlich war das auch da so. Aber so ging es los. Als Festivalfotograf von den Hip-Hop Open für 0711, für Strachi, mein Mensch Strachi. Strachi war, der hat auch sehr, sehr, sehr viel mir geholfen in meinem Leben.
Es ist halt faszinierend, was, wenn ich mir diese Geschichten anhöre, auch schon wieder, dass da drin steckt, dass ja eigentlich du an so vielen Momenten, das kannst du ja nicht planen, dass du dann da bist. Und das kannst du ja nicht planen, dass das dann so funktioniert. Null. Sondern es fällt dir einfach immer so ein bisschen in den Schoß. Und trotzdem habe ich in meiner romantischen Vorstellung immer das Gefühl, dass Hip-Hop immer sein klein bisschen dazu beiträgt, weil man vielleicht mal ein bisschen mutiger oder ein bisschen wilder ist, als es die anderen bereit sind zu sein.
Ja, bestimmt. Safe. Schauen wir mal.
Ich glaube, das war noch das kleine Ü-Tüpfelchen obendrauf. Wir könnten immer noch stundenlang weiter reden, aber wir hören jetzt an dieser Stelle zumindest den offiziellen Mann auf. Danke, Paul. Danke, dass du dabei
Gerne.
Warst.
Gerne. Ich bedanke mich bei dir und jederzeit immer wieder.
Ich freue mich drauf. Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal wieder. Paul Ripke bei Was ist Rap für dich? Denn es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen. Danke und bis bald.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.